So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sackfault FM. Ja, das wäre die Folge 0x27. Das wäre die 40. Folge, haben wir schon voll. 40.
Wow.
Nicht schlecht, ja? Genau, und wie immer mit Daniel und mir.
Hallo.
Und Florian, hallo zusammen. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, noch im Januar. Noch im Januar haben wir es wieder mal geschafft, auf den Record-Button zu klicken.
Den Dezember erwähnen wir jetzt einfach gar nicht.
Wir hatten doch Dezember eine Folge, oder?
Fühlt sich an, als wären 2 Monate um,
was?
Ehrlich gesagt.
Nee, ich dachte
vielleicht
schon.
Vielleicht Anfang? Nee.
Was?
Lass mal gucken.
Trübt mich mein
Erinnerungs- Ah, du hast recht. Responsible Release. Ja, Mitte Dezember. Ja. Irgendwie 13.
Ja, okay. Mann, wir sind voll im Flow.
Das ist okay, ja.
Wir sind.
Das stimmt. Ja.
Wir sind. Passt. Ja, es ist alles okay.
Entschuldigung.
Ja.
Ich hab. Nee, hat sich
wir liefern
angefühlt.
Jeden Monat frisch.
Konstant.
Ja?
Seit 15 Jahren. Sonst hätten wir ja die 40 nicht voll. Ja.
Genau. Ja. Gibt's Themen? Haben wir was? Gibt's was?
Ja, ein paar Kleinigkeiten haben wir, ne?
Kleinigkeiten, ne? Nicht besonders viel. Mit was soll man anfangen? Hast du einen Drucker?
Wir haben einen Drucker im Haushalt.
Ja.
Ein ganz, ganz hochwertiges Tintenstrahler All-in-One-Gerät.
Ja, okay. Von welcher Marke? Willst du das sagen oder ist das schon Schleichwerbung hier im Öffentlich-Rechtlichen?
Nee, das ist das Gegenteil von Schleichwerbung.
Ja.
Wie nennt man das? Öffentliche Diffamierung oder so? Das ist HP. Okay.
Ich hasse
das Gerät. Ja.
Sehr gut.
Ich glaube, es ist so, hatte einen Neuwert von 49 Euro.
Ja.
Dafür kosten die Patronen dann 300 Euro das Stück und halten für 12 Seiten.
Ja.
Und der klappert und der macht Geräusche und das ist, ich verstehe alle diese Memes, die Angst davor haben, dass der plötzlich anfängt zu laufen und irgendwie Leute tötet.
Ja, besonders wenn mit AI, ne? Dann, das ist ja quasi nur noch der nächste Iterationsschritt, dass AI mit im Drucker drin ist und dann auch selber entscheidet, ob es jetzt was druckt oder nicht. Aber das ist ja eigentlich schon, ne?
Mhm.
Also.
Ich muss noch kurz zur Richtigstellung, ne? Es ist nicht alles schlecht an dem Gerät. Es hat ein Feature, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich dachte, das machen sie nicht. Es gibt schwarze Patronen und Farbpatronen.
Okay.
Ja. Und wenn die Schwarzpatrone leer ist, dann aber die Farbpatrone voll ist,
dann nimmt er die Farbpatrone, oder?
Druckt er kein Schwarz, weil die Schwarzpatrone leer ist.
Klar.
Wenn man sie aber rausnimmt und nur die Farbpatrone drin ist, dann kann er schwarz drucken mit der Farbpatrone.
Wow.
Den Trick muss man natürlich kennen, aber hey, eine leere Schwarzpatrone hindert dich nicht daran, schwarz zu drucken, wenn du sie entfernst.
Ja, nice.
Über sowas freut man sich schon, ne? Bei Billigdruckern. Das ist der Wahnsinn.
Dass sie überhaupt drucken, ne?
Ja.
Ich dachte normalerweise ist immer, ich kann nicht drucken, weil Magenta ist gerade leer und dann, aber ich will nur schwarz-weiß drucken. Ja, aber Magenta ist leer.
Oder auch, du hast die letzten 48 Stunden nicht gedruckt, du musst jetzt erstmal ein Reinigungsprogramm starten, was die halbe Patrone leer schleudert. Ja, das ist alles immer toll.
Genau. Ja. Ja, aber Drucker haben auch wir hatten schon mal über Security-Themen mit Druckern gesprochen. Ja. Und das war eigentlich ein ganz cooles, das war so ein Paper, das nannte sich Exploiting Network Printers. Und das war eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten. Weißt du das noch? Hatten wir das dediziert?
Nee.
Ich glaube.
Guck mal, ich glaube.
Doch, 0x0D Printer. Hatten wir eine eigene Folge sogar dazu.
Mhm.
Genau. Und ja, das war ein super Papier, weil die Forscher und Forscherinnen, ich glaube, es waren nur Forscher, sind darauf eingegangen, inwieweit man solche Druckersprachen wie PostScript und so weiter eben nutzen kann, mit Angriffe zu starten. Und ich glaube, einer der einfachsten Angriffe war, dass man eine Endlosschleife mit PostScript schreibt und das als Druckauftrag abschickt und dann hängt sich quasi jeder Netzwerkdrucker einfach auf. So, und ich glaube, dass von sowas hat HP irgendwie mitbekommen und hat jetzt in einem Firmware-Update, was sie Ende 2022, Anfang 2023 veröffentlicht hat, ich bin mir unsicher, Kann dein Drucker schon, hat der ein Netzwerk? Kann der sich automatisch das Firmware-Update ziehen?
Nee,
das ist doch ganz alt, ne?
Und der ist auch nicht permanent am Strom.
Okay.
Der steht hier in der Ecke und wenn man den braucht, dann steckt man ihn ein und schließt ihn per USB an und druckt schnell oder scannt schnell, geht dabei in Deckung und dann wird er wieder vom Netz getrennt.
Okay.
Ja. Aber kann er auch nicht.
Ich bin mir jetzt unsicher, ob quasi die modernen Netzwerkdrucker von HP automatisch schon das Firmware-Update automatisch aufspielen oder ob man das antriggern muss. Ich vermute einfach mal, dass das automatisch geht, ne? Dass dann der Drucker sagt, jetzt halt mal kurz inne.
Druckern, ich denke, du musst mit dem Drucker zu deinem Servicepartner fahren und der spielt dir dann das Update ein für 49,90.
Ja. So, und in diesem Firmware-Update gibt es jetzt ein neues Feature, was sich Dynamic Security nennt. So nämlich. Und da haben sich dummerweise über dieses Security-Feature haben sich einige sehr echauffiert, weil...
Es gibt immer Hater, ne?
Ja, es gibt immer Hater, dann tut man mal irgendwie ein bisschen Security aufspielen und schon ist alles mies, ne? Weil dieses Security-Update führt dazu, dass Third-Party-Tintenpatronen nicht mehr funktionieren.
Ah.
Also du kannst ja von diesen Tintenpatronen, du kannst die ja von HP kaufen, da musst du einen Kredit aufnehmen oder du kaufst die quasi, die irgendwelche Leute nachgefüllt haben dann sind die halt einfach mal deutlich günstiger und genau die funktionieren mit diesem Firmware-Update nicht mehr. Und deswegen ist jetzt HP eine Klage am Hals, eine relativ große, weil sich da sehr viele Leute darüber beschwert haben, dass es ja irgendwie, eine Frechheit ist, was die da machen. Ja. Und das Ganze kam auf, weil es gab nämlich ein Interview mit dem HP-CEO, Enrique Lores, und der meinte dazu, ihr müsst das ja ein bisschen anders sehen. HP investiert ja in euch. Na, also das musst du ein bisschen aus der anderen, so hat er das gesagt. Also wenn die Welt da draußen einen HP-Drucker kauft, dann investiert HP in diese Menschen.
Ah ja.
Na, das ist ein Investment, was die tun. Also eigentlich hat HP in dich Geld investiert.
Ja.
Und sie hätten halt ein kleines bisschen von dem Kuchen wieder zurück durch diese Tintenpatronen.
Das ist netto immer noch ein Minusgeschäft für HP, ne?
Absolut. Das haben sie auch haben sie auch so gesagt. Also so ein Drucker, der ist halt, das ist ein krasses Minusgeschäft. Und sie versuchen quasi über diese Tintenpatronen das Geld wiederzukommen.
Ein kleines bisschen wiederzukriegen.
Ja, genau.
Also ich meine, wahrscheinlich ist das allgemein immer noch ein Minusgeschäft, selbst wenn du die originale HP-Patronen für 5 Jahre kaufst. Aber die wollen halt auch der Welt ein bisschen zurückgeben, ne?
Es gibt halt so Firmen, es gibt so Firmen, ne?
Genau.
Ja.
Und HPE kennt man.
So, und was hat das jetzt auch mit Security zu tun? Und der CEO meinte, das heißt Dynamic Security und hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Für die wäre es ja auch völlig in Ordnung, wenn diese Tintenpatronen auch anderen. Aber HP muss ja an seine Kunden und Kundinnen denken, weil es könnte ja über diese Chips, die auf den Tintenpatronen drauf sind, könnte es sein, dass ein Virus auf deinen Drucker kommt und der Virus, der dann auf dem Drucker ist, könnte sich auf das Netzwerk quasi ausweiten. Und damit das nicht passiert, haben sie dieses Feature eingebaut, Dynamic Security, was dazu führt, dass nicht HP-Tintenpatronen geblockt werden. Also es ist ein Security-Feature.
Jetzt wird ein Schuh draus. Ne?
So, und das fand ich ganz, also das war ganz interessant. Und dazu hat dann Dan Goodin, kennst du, den kennt man, ne? Diesen Ars-Technica-Journalisten. Der hat dann mal auf Mastodon gefragt, so diese ganze Community, was sie davon halten, ob das denn möglich wäre oder ob das nicht möglich wäre. Und ich fand die Diskussion ganz interessant. Es gab jetzt zwei Quotes, die ich mal rausgesucht habe. Den einen kennt man, Steve Bellowin, der hat irgendwie, jetzt müssen wir mal gucken, auf der einen Seite, der ist Professor für IT-Sicherheit und hat auch so, ich glaube, der hat dieses Firewall-Buch rausgehauen. Sehr gut vorbereitet hier. Ich schaue nochmal ganz kurz, genau, der ist hier University of Columbia. Genau, Firewalls and Internet Security ist rausgekommen von ihm auch. Von dem,
okay.
Ja, auf jeden Fall kennt man ihn in der Community, würde ich mal sagen. Und er hat geschrieben, pure from a threat modeling perspective, I'm skeptical unless it's a nation state doing an attack. Also er meinte, das wäre schon irgendwie ein bisschen seltsam. Also das, und er ist skeptisch, dass das quasi so, dass da draußen Viren existieren, mit denen sowas möglich wäre. Und jetzt kommt der zweite, den kenne ich jetzt nicht, Graham Sutherland. Und der hat einen halben Roman auf Mastodon geschrieben, aber wirklich ziemlich cool. Also er meinte, er ist sich 99,999% sicher, dass solche Angriffe nicht funktionieren. Aus dem einen und kleinen feinen Grund, dass du nur 32 Bytes an Speicher auf dem EEPROM hast. Und mit 32 Bytes kriegst du nicht mal halb den Shellcode richtig drauf. Also das ist extrem wenig.
Nicht trivial, würde ich sagen.
Ist es nicht, besonders wenn du überlegst, du musst die Sicherheit von dem Firmware auf dem HP-Drucker überwinden und dann muss dein Code noch so gut sein, um dann auch noch was in dem Netzwerk zu exploiten mit 32 Bytes. Ich würde sagen, Challenge accepted. Ja, also das meint er, ist einfach Quatsch.
Ja,
er hat natürlich gemeint, du könntest natürlich, es gibt jetzt ein paar kleine, also er geht das jetzt, fasst das jetzt ein bisschen weiter auf. Du könntest natürlich jetzt alle Tintenpatronen zusammen irgendwie nehmen oder du könntest dich hindert ja nichts daran, an der Tintenpatrone auch einen größeren EEPROM dran zu machen. Ja, das würde ja auch funktionieren. Auch dann hast du 256 Bytes, wird auch schon schwierig. Ja, und
Es ist nicht einfach, aber wenn du dich an die Demoszene erinnerst, was die in so ein paar Byte kriegen.
Ja.
Also ja, wahrscheinlich ist es schwierig.
Also ich glaube, ich würde mal davon ausgehen, es gibt viel einfachere Wege, wohin zu kommen, als über die Tintenpatrone.
Also das ganze Setting ist halt, genau. Die Leute bestellen jeden Ramsch bei AliExpress und stecken den in ihren USB-Anschluss, sich dann Sorgen zu machen, dass ein Chip auf einer Patrone mit einem sehr advanceden Angriff manipuliert ist. Es ist natürlich trotzdem gut, sich dagegen zu schützen, aber ich gebe jetzt einfach mal teures Consulting für lau raus an HPE an dieser Stelle. Beim nächsten Mal verschärft euch nicht so auf die Security-Komponente, sondern nutzt doch ein Narrativ, was sowieso schon da ist, nämlich Safety. Nur eure eigenen Patronen stellen sicher, dass der Drucker nicht explodiert während des Druckvorgangs.
Ja, das haben sie auch gesagt. Also Interview hat er quasi diesen Virenkomponente hat er quasi mitgenommen und auch natürlich, ja, und nur die gute Tinte von HP führt dazu, dass der Drucker quasi nicht auch beschädigt wird. Und der dritte Punkt ist, ja, er meinte dann, ja, also wir müssen natürlich auch unser Intellectual Property schützen, ne? Das wäre jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ja.
Für die, Moment, IP verstehe ich nicht.
Hat er so gesagt in dem Interview, we need to save our intellectual property. Also ich weiß nicht, ob man dann vielleicht die Firmware auslesen kann darüber, wenn ich weiß es auch nicht, was er damit meinte irgendwie.
Naja, gut.
Es gab dann noch, genau, es gab dann noch in dem Artikel, weil sie hatten sich irgendwie mal drauf berufen, dass über ein Bug-Bounty-Programm so eine Schwachstelle mal an HP geliefert wurde. Und das ist aber ein bisschen seltsam, weil es gibt weder irgendwelche Informationen dazu, es gibt keine CVE, es gibt irgendwie nichts dazu. Und dann gibt es nochmal eine Frage an einen HP. Also dann hieß es, ja, das war wohl auch nur von einem HP-Security-Researcher, der wohl bei HP selber arbeitet. Und dann hier Quote, a researcher found a vulnerability of the serial interface between the cartridge and the printer. Essentially, they found a buffer overflow. That's where you have got an interface that you may not have tested or validated well enough, and the hacker was able to overflow into memory beyond the bounds of the particular buffer. And that gives them the ability to inject code into the device. Aber da muss man natürlich auch an der Stelle sagen, so ein Buffer Overflow, da kann man einfach dann mal diesen Bounce einfach mal selber gucken und dann geht der nicht mehr. Also dazu muss man nicht alle Tintenpatronen ablehnen, die nicht HP gemarkt sind. Also das ist,
das stimmt. Ist,
also du kannst den Buffer Overflow auch, es ist nicht so, dass, oh Gott, wir können dagegen gar nichts tun und nee, du kannst da schon was tun. Ja.
Ja.
Also es fand das ich
ist natürlich fadenscheinig, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, das wird jetzt einfach nur, ich fand es halt einfach witzig, dass jetzt dieses Security-Feature oder das ja, Security da vorgeschoben wird, dass man jetzt, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn man dann so Tintenpatronen kauft und plötzlich will man was drucken und das geht einfach nicht und plötzlich kommt so eine Meldung, dass man jetzt Bitcoin überweisen muss. Geil wäre, wenn es ausgedruckt wird, wenn diese.
Ja, das, ja.
Ich drucke nicht.
Wahrscheinlich.
Mehr. Bitte zahl möglich. 10 ja. Bitcoins an diese Bitcoin-Adresse. Nur dann darfst du wieder drucken.
Naja, das ist wirklich praktisch.
Das ist ja eigentlich auch jetzt nicht, schon so.
Haben ja auch nicht alle Drucker ein großes Display, auf dem du den QR-Code für das Empfänger-Wallet präsentieren könntest. Dann ist es mit dem Drucken natürlich perfekt.
Ja. Ja, finde ich auch. Ja, ich fand die Geschichte richtig ganz witzig. Also ich wird auch immer diskutiert. Ich glaube, so irgendwie in dem ganzen Mastodon-Verlauf war so, NSA könnte sowas. Ja, mit Sicherheit wäre denkbar, vielleicht irgendwie in ganz speziellen. Aber ja, du brauchst, also ich meine, was ist denn heutzutage der Angriffsvektor Nummer 1? Du schickst eine Phishing-E-Mail, irgendjemand klickt drauf und gibt deine Daten ein. Und dann brauchst du nicht mehr, da brauchst du dir das Reverse-Engineering, da kannst du dir so viel sparen und bist im Netzwerk drin. Also
natürlich sollten auch andere Vektoren abgesichert werden, ne?
Ja.
Und wenn der Plaster-Router eine krasse Schwachstelle hat, dann meckern die auch darüber und wollen die auch gefixt haben und so. Aber ja, der Angriff über Tintenpatronen ist dann doch schon, da musst du erstmal einen Tintenpatronen-Shop aufziehen, der in krasser Konkurrenz steht, sodass auch noch die Leute bei dir kaufen. Und dann hast du irgendwie den Drucker und kannst dich von da im Netzwerk,
Ja,
komplex.
Also, ja, ich würde sagen, ich bin auch skeptisch. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Also ich glaube, dass es geht, aber ich glaube, dass es nicht einfach geht. Und ich glaube nicht, dass es wirklich ein, dass das wirklich eine Bedrohungsszenario ist, vor dem man sich jetzt wirklich besonders schützen muss. Ja.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben gewarnt, nehmt die Drucker aus euren Netzwerken.
Ja, genau. Vor Druckern grundsätzlich. Also druckt einfach nichts mehr. Das ist einfach. Gut.
Ja, besser faxen.
Genau. Ich hätte ja jetzt noch so, apropos Bug Reports, könnte an dem Thema gleich nochmal weitermachen. Das war auch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar kennst du ja mit Sicherheit das Programm Curl. Curl ist ein Kommandozeilen-Tool, womit du Internetseiten runterladen kannst oder runterladen kannst, also dir nicht anzeigen, weil du bekommst quasi nur den Code angezeigt, sondern du kannst HTTP, GET, POST anfragen, also es unterstützt auch noch deutlich mehr irgendwie TLS.
Mit APIs interagieren.
Quick, genau, kannst auch mit LibCurl.
Protokoll.
Genau, also Curl ist quasi, ich glaube, in jedem Device, was irgendwas mit Internet tut, gibt es Curl drauf.
Curl ist auf dem Mars.
Ja, stimmt, genau, richtig, stimmt. Ja. Genau.
Und auf dem Mond, glaube ich, auch und im Weltall sowieso.
Ja, also Curl ist everywhere, genau.
So ist es.
So, und die sind natürlich dementsprechend auch immer bedacht auf Security und die nehmen das Thema auch wirklich sehr ernst und die haben auch ein Bug-Bounty-Programm, jetzt muss ich nochmal nachschauen, das ist auch gar nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern. Die haben über dieses Bug-Bounty-Programm, also zur Erinnerung, Bug-Bounty-Programme sind, wenn du einen Bug reportest und denen zeigst, dass da eine Security-Schwachstelle existiert, dann bekommst du Geld. Also die liefern dir quasi ein Incentive, einen Anreiz dafür, dass du die Bugs eher zu Curl selber reportest, statt irgendwo im Schwarzmarkt verwehre, Millionen verkaufst und dann reich wirst und dich auf die Karibik absetzen kannst.
Ja.
Genau. Also lieber kriegst du hier 1000 Euro, statt ein Millionär wirst.
Genau.
Also es ist schon eine Diskrepanz da, würde ich mal sagen. Also es gibt schon,
ja.
Sie haben insgesamt, schreiben sie in dem Artikel, 77.000 US-Dollar bisher ausbezahlt. Also das ist,
okay.
Ja, ist jetzt nicht nichts. Aber ja, ich weiß jetzt nicht so ganz. Also es ist irgendwie, es geht nicht so ganz klar, wie viele jetzt, also diese 70.000 teilen sich halt jetzt ein paar. Er hat geschrieben, dass 415 davon Security Reports waren und von denen 64, also ich glaube 64 Security Reports waren dann wirklich auch konfirmierte Probleme.
Mhm.
Genau, so kann man das, okay. Kann man das, glaube ich, sagen. So, das ist aber jetzt natürlich, jetzt muss man sich überlegen, jetzt gibt es da natürlich eine besondere Situation und zwar kann man damit Geld bekommen. So, und jetzt haben wir natürlich diese generativen KI-Systeme, diese Large Language Models, und irgendjemand hat sich gedacht, da schmeiße ich doch mal den Curl Source Code rein und diese KI soll mir einfach mal Bug Report, also Security Schwachstellen raussuchen.
Ja.
Und das ist doch eine tolle Idee, aber statt dann diese Security Schwachstelle zu finden und dann auch zu reporten, hat sich jemand gedacht, nee, das kann die KI auch schön selber machen. Die hat es ja auch selber gefunden und hat einen Bug Report auf HackerOne gepostet. Und das Witzige daran ist, es ist in erster Linie gar nicht klar, dass es eine KI ist. Man merkt in dem Verlauf, dass es eine KI war, aber nur nicht so zuerst. Also irgendwie ein großer Report hier, Hello Security Team, I hope you're doing well. Und hier ist so eine String-Copy-Funktion und da wird das nicht überprüft und damit ist das irgendwie so ein Heap-Overflow möglich. Oder war das nicht Heap? War das Heap? Ja, wahrscheinlich Stack oder Heap. Ich muss gucken. Steht gar nicht so sehr. Ja, ist egal.
Ja.
Und dann war ja ein Riesenproblem. Und dann hieß es so, ja, pass auf, keine Ahnung, das war so ein automatischer Report. Wir melden uns in 24 Stunden.
Ja.
Und dann hat sich jemand gemeldet und hat gemeint so, verstehe ich nicht so ganz. Wir prüfen doch an dieser Stelle, ob das so lang ist und...
Okay.
Und dann war immer, besonders dann kam, dann wurde wieder drauf geantwortet, certainly, let me elaborate on this concern raised. Und dann fing er wieder an, ganz, ganz viel Text zu schreiben. Und da, also diese ganze, das ist einfach großartig. Und dann kommt er wieder, ja, das stimmt schon, aber diese Zeile,
die Länge.
Diese Zeile wird an dieser Stelle geprüft. Ich weiß nicht, was ist das, wo ist das Problem? Und dann kommt wieder, und da kann man vielleicht schon so merken, I appreciate your engagement and would like to clarify the situation. Diese extreme Freundlichkeit, die da immer mit dabei ist. Und dann zählt er wieder ganz viel. Und nach einer Zeit kommt raus, dass diese KI auch sich Source Code einfach dazu gedacht hat, den es gar nicht gibt. Also,
ah ja.
Und ja, am Ende kommt dann auch raus, also das muss eine KI sein. Er ist dann auch, der Typ von Curl ist dann auch langsam ein bisschen unfreundlicher und dann kommt aber jedes Mal, thank you for your prompt response. Also jedes Mal diese super gekünstelte KI-Freundlichkeit. Und ja, das fand ich, also es ist super lustig, das zu lesen, das Hin und Her. Und zeigt aber jetzt auch ein neues Problem. Ne? Ich glaube, das ist jetzt ein Problem, dass es hier eben Geld gibt. Und natürlich, und er hat auch in dem Blogartikel geschrieben, klar, da gibt es Leute, die versuchen einfach mal mit Grab und STR-Copy irgendwie Bug-Bounties zu bekommen.
Ja,
und die failen natürlich. Also da, das ist sowas, was sie natürlich schon abgeprüft haben. Du musst schon ein bisschen mehr machen und eventuell ein bisschen Fuzzing betreiben. Also du musst dich schon deutlich tiefer einarbeiten. Und das ist bei Curl jetzt auch nicht ganz so einfach, würde ich mal sagen, weil sie das Thema schon auf jeden Fall ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon glaube, dass so solche Modelle zumindest helfen können, Schwachstellen in Zukunft schneller zu detektieren. Das sind wir jetzt aus meiner Sicht jetzt noch nicht da. Ich habe jetzt aber nur mal ein paar Kleinigkeiten getestet. Es gibt auf, ich hatte mal, ein Kollege hatte mir, Hugging Face. Sagt dir das was? Hugging Face ist, wo du so KI-Modelle dir runterladen kannst. Und da gibt es White Rabbit Neo.
Okay.
Und das ist extra für Security.
Oh.
Und das habe ich mir mal angeschaut. Ist also so wie so ChatGPT, nur halt jetzt eine KI, die speziell eben trainiert ist für Security-Sachen. Und da unten sind auch so ein paar Sample-Conversation, wo dann zum Beispiel jemand sagt hier, wie kann ich ein Wi-Fi attacken? Und dann kommt so, ja, pass auf, du gehst, erster Schritt, identify the target, zwei, gain access. Und also es ist, ich finde, es ist sehr vereinfacht. Das ist teilweise die Beschreibung ist für WIP und sagt, okay, also wer noch ein WIP-WLAN hat, der, das ist jetzt auch wirklich kein großes Können. Schreibt auch so ein paar kleine Python-Skripte. Und ich habe dann versucht, ich habe dem System immer wieder mal Source Code entgegengeworfen, so kleine Samples, und habe gesagt, guck mal, da ist jetzt eine Schwachstelle drin, welche? Und dann hat auch dieses KI-System gemeint, ja, überhaupt gar kein Problem, pass auf, hier ist ein Code, den ich selber generiert habe und da ist eine Schwachstelle. Und ich so, ja, das habe ich aber nicht gefragt. Ich habe gesagt, hier, guck mal, hier ist ein Stück Source Code, kannst du da gucken? Ja, natürlich, pass auf, hier ist ein anderer Source Code und hier ist eine Schwachstelle. Also alles zumindest klar. Mit diesem Modell, ich weiß es nicht, ob das besonders, also das hat, ChatGPT hat zumindest die kleinen, also da hat die Schwachstellen erkannt, aber dieses Modell jetzt nicht. Ja?
Okay.
Genau, aber ich glaube schon, dass das ein Bereich sein kann, der, wo die Security profitieren könnte. Ich bin immer noch skeptisch in dem Bereich der defensiven Security. So. Weil da haben wir es halt mit, also wenn du ganz, ich sag jetzt mal, wenn Millionen an Zeilen an Codes so einem KI-System gibst und sagst, guck mal, da ist eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle, dann glaube ich schon, dass es in Zukunft, wenn du dann irgendwie Code schreibst, sagst, pass auf, das sieht ziemlich ähnlich aus wie eine Schwachstelle, die irgendwie schon mal da war.
Das stimmt.
Auf der defensiven Seite hast du halt immer das Problem, dass du einen Angreifer hast, der halt auch mal was anderes machen kann. Und da bin ich zumindest ein bisschen kritischer, ob sowas funktioniert. Aber genau, ich schweife ab, aber ich fand das sehr amüsant, dass jetzt KI dazu benutzt wird, um Bug Bounties irgendwie zu bekommen, um so Low-Hanging Fruits. Also ich glaube mal, wenn eine Firma Bug Bounty-Programme dann anbieten, dann aus dem Grund, dass sie vermutlich diese ganzen Low-Hanging Fruits alle schon selber gefunden
vermutlich,
haben.
Vermutlich, ja. Sonst müssen die viel ausschütten.
Genau.
Oder sich böse verhalten. Aber was mir daran gefällt, ist, dass das vielleicht ein bisschen den Ton ändert und das Internet höflicher wird.
Meinst du? Ja, das benutzen. Kann gut.
Ja. Im Vergleich zu diesem, was man sonst oft sieht, ich habe hier was gefunden und gib mal Geld, wie viel Geld gibt's denn? Ja, was hast du denn überhaupt gefunden? Irgendwie, nee, erstmal will ich hier wissen, wie viel ich kriege. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt und ich habe noch 19 andere kritische Schwachstellen in deiner Infrastruktur gefunden. Und wenn du mir jetzt nicht mal eine Zahl nennst, kriegst du gar nicht, also diese Backbounty.
Ja, genau.
Das wird dann immerhin höflich formuliert.
Ja. Nee, finde ich gut. Ja. Ja, also vielleicht noch ein Wort zu diesem White Rabbit Neo, zu diesem Modell für Security. Ich glaube schon, dass das auch für Pentesting ganz interessant sein könnte, besonders wenn du vielleicht mit einem System hast, wo du noch nicht so ganz firm bist. Irgendwie steht auch dann irgendwie so Amazon S3 Buckets, so klar, hat man vielleicht noch nicht gemacht, so auf was muss ich achten, was gibt es denn da für Möglichkeiten, für Vektoren, sowas kann natürlich schon helfen, um ein bisschen besseren Überblick zu bekommen, um nicht vielleicht nichts zu vergessen oder sowas. Also da sehe ich das schon, also kann ich mir das auf jeden Fall als sinnvoll erachten. Ja, als automatisierte Bug Bounty Report KI hat es jetzt noch nicht funktioniert, sagen wir es mal so.
Nee, klar. Aber hast schon recht. Es ist so ein bisschen wie ein Assistent halt, ne? Als hättest du einen Kollegen im Büro sitzen, einen Sparringpartner, mit dem du überlegst, was man noch probieren könnte. Und manchmal führt es ins Leere oder ist ein bisschen ungenau. Aber kann bestimmt schon ein bisschen Support leisten. Ja.
Genau. Ja. KI wird uns auf jeden Fall retten.
Man weiß es nicht.
Gut.
Ja, jetzt ist schwer, eine Überleitung zu finden, ne?
Zu welchem Thema? Zu allen, ne?
Ach so, ich dachte einfach zu dem nächsten.
Was war das nächste?
Fritzbox.
Ah, Fritzbox. Ah, ja. Ja, Fritzbox. Hast du eine Fritzbox? Das ist ja da, wo der CCC-Kongress immer sein Internet kriegt, ne?
Aus der Fritzbox?
Die brauchen doch mal ganz viele Fritzboxen.
Echt?
Ja, ich glaube, das ist so ein Running Gag dort.
Ja, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen professioneller aufgezogen.
Meinst du? Das war, da bin ich mir jetzt sehr unsicher, aber Fritzbox. Nee, ich, das war auch, das ist wirklich nur eine kleine Meldung, über die ich irgendwie gestolpert bin. Und zwar, also, wer eine Fritzbox hat, wird wissen, dass man auf die Box kommt, indem man dann in seinem Browser fritz.box eingibt. Mhm. Und vor einigen Jahren gab es diese Top-Level-Domain.box überhaupt nicht, sondern die haben einfach mal eine eigene Top-Level-Domain selber erfunden, ja. Damit du da irgendwie drauf kommst.
Ja, und es ging halt, weil in der Regel die Fritzbox auch DNS in deinem Netz macht oder genau. Für dich macht. Und dann kann sie das halt einfach auflösen, wie sie witzig ist. Alles kann sie auflösen, wie sie mag. Und dann haben die das als Convenience-Feature eingebaut. AVM, ja.
Ja, und das ist natürlich ganz toll. Fritz.box und dann kommst du da drauf.
Mhm.
Dann hat vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht wann, gibt's jetzt diese Top-Level-Domain wirklich, .box.
Ja.
War auch noch so, okay, cool, jetzt gibt's das. Also jetzt ist es nicht mehr, also jetzt ist das quasi RFC-compliant.
Mhm.
Aber die Firma hat sich nicht die Arbeit gemacht, ihre eigene Domain zu registrieren. Ja. Und das haben halt jetzt andere Leute gemacht. Das heißt, andere Leute haben jetzt fritz.box registriert.
Mhm.
Und jetzt, ich glaube, wenn du auf die Seite gehst, kommen halt irgendwelche NFTs, die du kaufen kannst, für viel Geld. Bisher ist, glaube ich, noch nichts wirklich Schlimmeres passiert, aber ich fand es irgendwie amüsant, dass Fritzbox nicht mal sich die Arbeit gemacht hat, ihre scheiß Domain selber zu kaufen.
Ja, das ist natürlich mehr so ein kleiner Gag, weil wenn du eine Fritzbox hast, entscheidet sie ja trotzdem, wie sie das auflöst.
Aber nur, wenn du den als DNS-Server nutzt, ne?
Genau.
Wenn du
nicht noch ein Pi-Hole oder irgendwas eigenes.
Genau. Ja. Oder wenn du jetzt Google irgendwie oder Cloudflare mit 1.1.1, dann kommst du immer auf deine.
Ja, ja.
Also
ja.
Es kann schon sein, dass du irgendwie mal aus dem einen Netz kommst und dann schnell reinkommst und dann der DNS vielleicht nicht geupdatet wird.
Ja.
Und dann Fritz.box und dann kaufst du drei NFTs. NFTs statt auf der Fritzbox deine Sachen. Ja.
Witziger wäre ja, eine Fritzbox-Anmeldeseite zu präsentieren und die Credentials abzugreifen.
Das stimmt, genau. Das wäre ein leichtes, ne?
Ja, ich glaube, da würden wirklich viele Leute drauf reinfallen. Das wäre, ja, vielleicht jemand, der auf die Modellnummer achtet oder so, aber
ja,
das ist schon.
Das ist witzig, ne?
Ja, verrückt. Witzige Idee.
Das war auch schon die Meldung, das ist eigentlich klein, witzig.
Jetzt steht AVM natürlich da, ne? Jetzt haben sie es verschlafen. Der Typ, der die Domain besitzt, der sagt halt, ja sorry, aber mit meinem NFT-Business setze ich Millionen im Jahr um. Ich hätte hier gerne eine nette, hübsche Summe für diese Domain. Ich wäre bereit, euch die zu geben. Ich verstehe den Use Case.
Ja.
Aber ja, so ist es, ne? Ich verkaufe hier zufällig die Box-NFTs vom Fritz. Und deswegen habe ich jetzt gar nicht an euch gedacht, als ich die registriert habe.
Ja.
Ne? Jetzt blöder Zufall, da müsstet ihr mich schon entlohnen, wenn ich mein Business aufgebe.
Ich weiß nicht, wie das ist. Also es gab doch auch schon Klagen, wie Leute die Domains bekommen haben, weil das zu nah an dem eigentlichen Namen ist. Aber
das stimmt.
Keine Ahnung, wie das rechtlich dann genau aussieht.
Ja, weiß ich auch nicht.
Passt auf,
aber
wenn ihr fritz.box eingebt, gebt am besten die IP-Adresse ein.
Oder passt halt auf, ne? Ob ihr NFTs kauft.
Ja, grundsätzlich. Schaut an, dass das vertrauenswürdige Anbieter sind.
Ja, genau. Fallt dann nicht auf die Betrüger rein, wenn ihr NFTs kaufen wollt.
Genau. Schaut, dass das ISO-zertifizierte NFT-Verkäufer sind.
So ist es. Aber apropos Domain vor Gericht einklagen. Es gab jetzt ein Urteil vor kurzem, was ich auch ganz interessant fand. Es ging um einen Programmierer. Ja, okay, erzählen wir mal von vorne.
Ja, fangen von vorne,
also,
ganz von vorne.
Es gibt einen freiberuflichen Programmierer und der wurde von einer Firma beauftragt, da so ein bisschen Performance auf deren Serversystem rauszuholen. Und die hatten schon gesehen, dass es eine Softwarekomponente gibt, die deren Datenbank mit Logmeldungen vollmüllt, war glaube ich das Wort. Und er sollte das so ein bisschen untersuchen, was da los ist, warum da die Datenbank so leidet und da so viel Logmeldung reinkommt. Er hat sich das angesehen und entdeckt, dass die Komponente, die die Kundendatenbank vollmüllt, von Modern Solution ist. Modern Solution GmbH und Co. KG, also ein deutsches Unternehmen vermutlich. Und er hat dann mal nachgeguckt, was das eigentlich ist, was da läuft, und hat festgestellt, dass diese Komponente eine MySQL-Verbindung aufbaut ins Internet.
Mhm. Also Datenbank.
Und genau, da passieren irgendwie Dinge und die schmeißt viele Logmeldungen, und er hat sich das halt ein bisschen weiter angesehen und hat das entsprechende Binary, die heißt msconnect.exe, die hat er in einem Texteditor geöffnet, und dann ist ihm ein Klartextpasswort entgegengefallen, was für die Verbindung zu der Herstellerdatenbank im Internet verwendet wird. Er hat sich gedacht, erstmal nichts Neues, auch die Datenbank, die da benutzt wird, die klingt so, als wäre das die von dem Kunden, als würden die bei sich eine Datenbank für jeden Kunden hosten. Und er hat sich dann mal dahin connected mit diesem Passwort, was halt auf dem Server seines Kunden lag, und hat dann ziemlich schnell gesehen, oha, das ist ja eine Datenbank für mehrere, vermutlich sogar alle Kunden von dieser Modern Solution. Das ist gar nicht für meinen Kunden. Die liefern jedem dieses Binary aus, wo die Credentials hardcodiert drin stehen, und hat das auch gemeldet. Die haben nicht geantwortet, haben das Problem wohl auch behoben, stand in irgendeinem Beisatz, meine ich, und dann haben sie ihn verklagt.
Das mal so macht.
Ja, und das Gericht hat Modern Solution tatsächlich Recht gegeben. Und das, finde ich, ist schon ein verrückter Fall. Die nehmen eine Datenbank für alle ihre Kunden, droppen ihre Software als Binary, die das eine Passwort im Klartext enthält. Du kannst einen Strings auf das Binary schmeißen oder einen Texteditor öffnen, und dir kommt das Passwort für alle Kunden gleich entgegengefallen.
Aber das ist im Prinzip genau das Problem. Das Problem ist, wenn ich das richtig, also ist ja dieses Decompilen. Und auch wenn du natürlich sagst, ja, der hat das ja nicht durchcompiled, oder wenn du nur mit Strings drauf wirfst, das ist aber etwas, was die rechtliche Welt, da machen die keine Unterschiede. Die machen bei viele Unterschiede, aber wenn es darum geht, decompilen, disassemblen, das ist für die alles das Gleiche. Strings drauf werfen, und damit hast du quasi versucht, irgendwas zu reverse-engineeren, und damit hast du quasi, ich glaube, steht ja irgendwie, dieses Decompilen steht ja auch irgendwie so in einem Gesetzestext drin, nicht in Bezug auf die, also das ist, glaube ich, im Urheberrecht, also nicht im Hacking-Strafrecht, sondern im Urheberrecht darfst du quasi Dinge nicht dekompilieren, und das ist, glaube ich, das Problem in dem Fall,
ist,
oder?
Ist das du druckst das verdammte Binary aus und dich springt das Passwort im Klartext an.
Genau.
Das hat doch nichts mit Decompilen zu tun.
Ich bin auf deiner Seite, technisch bin ich auf deiner Seite, aber das Problem ist, da macht das Gericht keinen Unterschied.
Das ist ja, hier ist dein schönes neues Auto. Oh, du wirst jetzt verklagt, du hast die Motorhaube geöffnet und reingeguckt.
Ja.
Das, also,
ich bin da voll auf deiner
Seite. Es wurde ja nicht mal übersetzt, irgendwas getan. Es wurde wirklich der Deckel aufgemacht und drauf geguckt.
Ja.
Mehr ist ja nicht passiert. Das ist Wahnsinn. Aber
ich glaube,
du hast recht.
Vielleicht, ich glaube, das Problem in dem Fall ist sogar noch, dass ich weiß gar nicht, ich habe den Artikel auch irgendwie überflogen, aber hat das Gericht nicht unterstellt, dass quasi dem Freiberufler, um den es da irgendwie geht, dass dem da auch noch ein Vorteil, also weißt du, wenn
genau,
du das jetzt.
Ganz am Ende, er würde in Konkurrenz zu Modern Solution stehen.
Irgendwie sowas,
im Artikel steht nicht, was er als Freiberufler macht, ne? Wenn er natürlich ähnliche Services anbietet.
Ja.
Aber dennoch, das sollte keine Rolle spielen. Ich finde, die sollten einen auf den Deckel kriegen.
Ja. Ich
weil
bin
die
voll ganz
allen
bei dir.
Kunden das gleiche Passwort ausliefern und das ein leichtes für jeden Kunden ist, auf die Daten anderer Kunden zuzugreifen. Das hat mir nicht gefallen.
Nee, ich bin voll und ganz, auf der technischen Seite bin ich voll und ganz bei dir. Das ist eigentlich, und ich bin auch, mich würde jetzt die rechtliche Situation mal interessieren, falls dieses Responsible Disclosure Prozesse, wenn das quasi legal wird, weil das hat er ja im Prinzip gemacht. Er hat ja zu der Firma hingegangen und hat gesagt, ihr habt da ein Problem.
Genau.
Ob dann die Situation anders ausgesehen hätte oder ob die genauso ausgesehen hätte. Also das hätte mich mal in der Stelle in der Tat interessiert, weil das hatten wir das letzte Mal in der letzten Folge auch diskutiert, dass quasi das Strafgesetzbuch überarbeitet werden soll und diese bei Responsible Disclosure, dass die straffrei kommen sollen. Und das hatte er in dem Fall gemacht. Ich bin also aber unklar, ob dieses Decompilen jetzt wirklich irgendwas mit Urheberrecht, das ist leider schwierig.
Aber es ist tatsächlich, genau, hier steht, der vorsitzende Richter gab zu Protokoll, dass alleine die Tatsache, dass die Software ein Passwort für die Verbindung gesetzt habe, bedeute, dass ein Blick in die Rohdaten des Programms und eine anschließende Datenbankverbindung zu Modern Solution den Straftatbestand des Hackerparagraphen erfülle.
Ja.
Das ist schon fragwürdig. Aber so richtig klar ist es wahrscheinlich auch nicht, weil dieser Prozess hatte auch eine Vorgeschichte. Das Amtsgericht Jülich hat den Fall, also die Klage zuerst abgelehnt und gesagt, die Software sei nicht ausreichend geschützt gewesen.
Mhm.
Dann hat aber das Landgericht Aachen entschieden, den Prozess doch anzunehmen. Und dann ging es wieder nach Jülich und das wurde dann dort verhandelt. Und mit Bezug auf die Entscheidung des Aachener Gerichts hat der Jülicher Richter dann nochmal nach eingehender Sichtung der Rechtslage, sei man zu dem Schluss gekommen, dass der Gesetzgeber mit der Verschärfung von § 202a StGB, also dem Hackerparagraphen, offensichtlich bezweckt habe, das Hacken als solches unter Strafe zu stellen. Und unter dem Aspekt sei ein Schutz, der nicht für jedermann einfach zu umgehen sei, ausreichend, um den Straftatbestand zu erfüllen.
Mhm.
Was ist denn dann die nicht für jedermann? Bald darfst du nicht mal mehr im Browser irgendwie Rechtsklick View Source machen, weil du dich sonst strafbar machst.
Ja, wie war denn das? Das war doch bei der CDU-CSU-App. Erinnerst du dich noch, als da auch?
Genau.
Das war ein ähnlicher Fall, wobei da gab es halt eine JSON-API und wenn du diese API fragst und sagst, gib mir nicht nur eine Person, sondern gib mir alle Personen, dann gab es alle Personen. Wobei da gab es halt keine Zugangssicherung in irgendeiner Art. Und da war das dann, wurde das entschieden, es wurde gar keine Sicherung eingebaut und damit war dieser Paragraph nicht triggert er diese, also war der nicht gültig irgendwie. Also das ist rechtlich, und ich finde es halt auch witzig.
Für alle Kunden.
Ja. Ich finde es halt auch so witzig irgendwo, dass dieses Decompilen ja was anderes ist als Disassemblieren, ja, weil das kannst du ja immer machen, ja, und Decompilen steht da halt besonders drin, aber dann auch gar keine Unterscheidung gemacht wird, weil theoretisch könntest du, wenn diese Unterscheidung gemacht werden würde, könnte ich ja immer sagen, ja, ich kann halt Assembler lesen und zwar sehr gut.
Ja.
Ja.
Das ist echt verrückt.
Also ich weiß auch nicht.
Er ist jetzt hier im Endeffekt mit einer Geldstrafe davongekommen. 3.000 Euro oder 5.000 Euro, irgendwie so den Dreh. Ich hatte es mir nicht aufgeschrieben. Finde es jetzt gerade nicht. 3.000 Euro.
Ja.
Die Staatsanwaltschaft hatte 5.400 Euro gefordert. Es wurde aber tatsächlich auch gesagt, angesichts der Tatsache, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist, wurde dann bei der Strafe milde walten gelassen. Im schlimmsten Fall hätte dem Angeklagten eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren ins Haus stehen können.
Das ist, glaube ich, die Maximalstrafe, die im Strafgesetzbuch dann auch feststeht, ja. Hm. Ja, ich weiß auch
nicht. Also falls jemand Modern Solutions Kunde ist und zufällig groß genug und ein eigenes Legal Team hat, prüf doch mal bitte, ob nicht dieses Einpasswort für alle gegen DSGVO verstößt oder so. Und man den irgendwie wenigstens klar machen kann, nicht cool, was ihr hier tut. Und dann den anderen auch krieg ich Puls.
Ja, ich bin dabei, also technisch bin ich da voll auf deiner Seite. Also sie haben halt faktisch eine ganz klare Sicherheitslücke drin gehabt und ja, er hat sie quasi darauf hingewiesen, dass jetzt Kunden, und damit kann halt auch Schaden, also ein anderer Kunde könnte jetzt bei der Datenbank dann plötzlich die Sachen überschreiben oder rauslesen oder ähnliches und ja, naja.
Schlimmer Fall.
Ja, schwierig.
Aber der Programmierer hat schon angekündigt, in Berufung
finde ich gehen. Gut.
Also geht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Ja.
Nee, finde ich richtig gut, weil ja, ich kann jetzt hier das Thema nicht ganz so ausführen, aber wir haben jetzt auch einen Fall, wo wir jetzt auch nicht wissen, was wir damit machen sollen. Na? Also, weil man halt unter Umständen Angst haben muss. Ich meine, zum Glück gibt es irgendwelche Bereiche, wo man sich anonym hinwenden kann. Das muss man natürlich auch nochmal erwähnen. Aber allein, dass es diese Notwendigkeit braucht, weil man Angst haben muss, dass die gleich herkommen und einem den Arsch da verklagen, kaputt klagen, es ist halt ganz schwierig. Also da würde man halt hoffen, und muss man halt gucken auch, wie ist die Firma da in der Vergangenheit mit umgegangen.
Ja, das
und
stimmt.
Also da braucht man ganz großes Feingefühl. Ja, ich finde das auch eine ganz schwierige Situation.
Es hat sich ja schon so viel getan.
Ja.
So viele Unternehmen bieten Bug Bounty an, Responsible Disclosure Prozesse.
Ja.
Und verhalten sich auch nicht so. Aber da, wenn du Pech hast, landest du wieder bei einer, die irgendwie sofort...
Genau. Ja.
Ja.
Naja.
Die Judikative auf dich hetzt.
Tja.
Und auf der anderen Seite will ich auch nicht sagen, dass es leicht ist, solch ein Gesetzeswerk zu erstellen. Weil du möchtest ja auch unter Strafe stellen, dass jemand, der böswillig Sicherheitsvorkehrungen umgeht, auch belangt werden kann. Da bin ich ja auch voll dabei. Aber das ist ja jetzt in dem Fall offensichtlich nicht so gewesen. Er hat es dem Hersteller gemeldet. Er hat sofort, als er gesehen hat, das sind mehr Kundendaten zugemacht.
Ja.
Ja.
Ja. Hoffentlich berichtet da nochmal. Ich meine, sowas dauert halt immer lang. Mal gucken, ob es uns dann irgendwie durch die Lappen geht. Aber es würde mich wirklich interessieren, wie das weitergeht, weil so Fälle gibt es halt häufiger.
Ja. Ja.
Ich hätte mal ein kleines Thema, was mal nicht von der Angriffsseite ist. Solche Themen haben wir eigentlich auch gar nicht so häufig, wo wir sagen, stimmt eigentlich nicht, ne? Also wir haben ja über Android, über Sache, da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, wie man Dinge sicherer machen kann, ne?
Ja,
aber
Authentisierung.
Genau,
oder so.
Gefühlt ist natürlich die offensive Seite immer auch natürlich spaßig. Aber es gab einen Blogpost, den ich interessant fand. Ich glaube nicht, dass es aktuell, ich würde das jetzt aktuell noch nicht machen, aber ich finde allein die Idee in diese Richtung finde ich sehr, sehr gut und bin gespannt, wie das weitergeht. Genau, nächstes Thema. Also, genau, um was geht es? Also wir hatten bei dem Thema Memory Corruption schon mal darüber gesprochen. Was ist denn der Angriffsvektor bei Memory Corruption? Bei Memory Corruption ist ja die Idee, dass wir ein Programm haben, was wir ausführen können, und dann kann ich da beliebigen Code ausführen. Und da kann man natürlich sagen, ja, aber gut, wenn ich schon irgendwie eine Shell auf dem System habe, dann ist das ja ein bisschen witzlos, weil dann kann ich ja beliebigen Code sowieso ausführen. Und da muss man dazu sagen, ja, das ist richtig, aber wenn das Programm andere Rechte hat, und da spricht man von diesem Set-UID oder Set-GID-Binaries, das heißt also, wenn man das als Benutzer ausführt, wird das Binary aber mit anderen Privilegien ausgeführt. Und dafür gibt es, glaube ich, zwei interessante Beispiele. Ich glaube, eins ist nicht mehr ganz aktuell, das eine ist Ping, das Programm Ping. Ping geht, dann geht's Internet. Also wenn man quasi mit Ping kann man gucken, ob andere Rechner im Netzwerk über ICMP erreichbar sind. Mhm. Und das Programm greift auf eine Schnittstelle zu, für die man Administratorrechte braucht. Das nennt sich Raw Socket. Und die hat man als normaler Benutzer nicht. Und deswegen hat dieses eine Binary-Programm Administratorrechte. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Schwachstelle finde in diesem Programm, und ich könnte jetzt beliebigen Code ausführen in diesem Ping-Programm, dann habe ich halt Root-Rechte auf dem System. Und damit kann ich mir eben, Privilege Escalation, ich kann mir quasi mehr Rechte erlangen auf einem System, als ich eigentlich hätte. Ich glaube, Ping ist mittlerweile, also bei modernen Linux-Systemen ist es nicht mehr der Fall. Es gibt seit Linux 2.2 gibt es diese Linux-Capabilities, womit du quasi Prozessen einzelne Privilegien geben kannst und nicht gleich, hier hast du Root und kannst plötzlich alles machen.
Genau.
Du kannst dann sagen, hier hast du eine Schnittstelle, hier kannst du nur auf die Raw-Sockets-Schnittstelle zugreifen und nichts weiter.
Genau. Netcap Raw.
Genau. Richtig. Also so, das ist, glaube ich, etwas, ein modernerer Ansatz, der auch immer wieder, also auf modernen Systemen so durchgeführt wird. Es gibt aber trotzdem ein Programm, das ist Sudo. Und Sudo braucht ja im Prinzip genau die Rechte. Sudo braucht alles, weil das ist genau das, was es eigentlich tut. Und es gab eine Idee von jemandem, quasi Sudo zu ersetzen, beziehungsweise gar nicht mehr zu benutzen. Weil diese Schwierigkeit halt immer ist, dass man das über diese Set-UID-Binaries, da gibt es halt diese Probleme, wenn irgendjemand eine Memory-Corruption in diesem Binary findet, dann könnte es sein, dass man beliebigen Code als Root ausführen kann. Und seine Idee ist jetzt, dass wir sudo überhaupt nicht mehr brauchen, sondern wir nutzen einen Dienst, den es schon gibt, und zwar SSH. SSH steht für Secure Shell, also ist im Prinzip die sichere Alternative zu Telnet, wo man mit Telnet konnte man sich auch remote über Kommandozeile auf anderen Computern einloggen, allerdings im Klartext. Und mit Secure Shell kann man sich ebenfalls auf anderen Systemen einloggen und kann dort ja halt eben verschlüsselt. Und ich glaube, SSH gehört zu einem der wenigen Dienste, wo ich jetzt wirklich auch keine großen Bauchschmerzen habe, wenn das irgendwie dieser Dienst im Internet ist. Es gab zwar diesen Monat ein kleiner Angriff, aber ehrlich gesagt ist das im Vergleich zu vielen anderen ist das schon ein ziemlich gute Softwarequalität und machen sich da sehr viel Gedanken darüber. Also die Idee ist, wir schmeißen sudo weg und nutzen im Prinzip den SSH-Daemon, erlauben Root-Zugang, ja, nicht gleich aufspringen und sagen, wow, das geht gar nicht. Aber man kann ja den SSH-Daemon nur auf Localhost lauschen, sodass der gar nicht auch wirklich auf irgendeinem Interface lauscht. Und wir könnten darüber das nutzen, indem wir sudo eingeben, dass wir dann uns persönlich über den SSH-Daemon einloggen als Root und dann das Programm ausführen. Dafür gibt es jetzt zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, wir haben dieses Set-UID-Binary nicht mehr. Zweiter Vorteil ist, wir können jetzt all das nutzen, was wir schon haben. Wir können zum Beispiel auch Mehrfaktor-Authentisierung nutzen, zum Beispiel mit YubiKeys, um sudo zu ermöglichen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir, weil SSH bietet das Ganze schon an, könnte man quasi darüber nutzen und müsste auch gar nicht mehr über sudo gehen. Und er hatte gezeigt in einem Blogartikel, dass das geht, muss ein kleines bisschen skripten, hat das aber hingekriegt, dass wir jedes Mal, wenn er sudo, also er hatte dann eine Shell-Skript geschrieben, das nannte sich sudo host. Und das loggt sich, wenn man irgendeinen Befehl hat, loggt sich quasi über SSH dann lokal ein, führt den Befehl aus, zeigt den an und schickt ihn dann quasi rüber. Und genau, und dann kann man das, und dann muss er eben sein YubiKey einstecken, einmal draufdrücken, seinen PIN eingeben und dann wurde das eben gemacht. Ne? Fand ich eine coole Idee.
Ja, coole Idee, stimme ich zu. Erstmal, du kannst auch YubiKey sudo verwenden. Also nicht out of the box.
Okay.
Aber PAM-mäßig, da gibt es Module für.
Okay.
Also es ist dafür nicht zwingend nötig. Und ist jetzt klar, er hat da mal eben was zusammengeskriptet.
Genau. Ja, ja. Das ist jetzt so nicht so.
Die Idee ist cool. Ja. Aber genau, also wahrscheinlich würde es da auch noch Probleme geben. Vor allem, wenn es irgendwie ein Bash-Skript ist oder so, dann könnte ich mir gut vorstellen. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht rund machen könnte. Ja, verrückte Idee.
Also ich glaube, das ist auch einer, also das ist ein, hier steht Engineer von Red Hat. Ich glaube, das könnte sich zumindest in der Linux-Welt durchsetzen. Also dass wir einfach von diesen Set-UID-Binaries quasi wegkommen, dass wir ein deutlich mannigfaltigeres Rechte-Management haben. Das sieht man ja schon mit vielen anderen Sachen, dass jetzt Wayland als Alternative zu X11 quasi eingesetzt wird, wo wir einzelne Programme, einzelne Rechte bekommen können. Und also ich denke, da hat ja Linux noch ein bisschen Aufholbedarf, aber da scheint ein Trend in Gang gesetzt zu sein. Und ich fand die Idee ganz interessant. Ich würde es jetzt auch nicht machen. Ich hätte auch Angst, dass es bestimmte. Und dann das Problem ist, er hatte dann, ich weiß gar nicht, ob er sudo weggeschmissen hat, irgendwie, ich muss nochmal nachgucken, we can disable sudo access for our users, da wäre ich halt noch ein bisschen vorsichtig, ne, dass du dich dann plötzlich selber aussperrst.
Ja, hängt natürlich auch davon ab, was du benutzt, ob da irgendwo irgendwas sudo noch verwendet. Klar.
Genau.
Interessant.
Ja.
Ja, das stimmt.
Gut.
Ja, also ich verstehe auch den Use Case. Du kannst halt schwer sudo mit Capabilities betreiben, weil sudo ja alles können muss.
Braucht ja alles, genau. Du hast natürlich immer noch das SSH-Binary, ganz klar, aber zumindest nicht remote. Ne? Also das wäre auch nicht der Fall. Ja.
Ja, witzige Idee irgendwie.
Ja, fand ich auch. Also ich habe so ein bisschen rumgedacht, so finde ich das schlecht, aber ich fand, du kannst halt sowohl mit Keys arbeiten, du kannst mit Zwei-Faktor arbeiten, du hast also, ich finde, eine ganz gute Bandbreite, die du einfach nutzen kannst. Und also ich weiß nicht, PAM, ja, ich finde es immer ein bisschen krampfig, das einzurichten. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich es auch nicht häufig genug. Vielleicht ist das total logisch. Mhm. Ich finde es immer ein bisschen schwierig irgendwie, wenn man dann das nicht in die richtige Zeile schreibt, dann geht schon irgendwie was nicht und so. Naja, egal.
Ja, also libpam-u2f, damit könntest du das machen.
Okay.
Gerade nochmal nachgesehen. Okay.
Ja.
Ja, interessant. Bin mal gespannt, ob das jetzt so als Idee
sich fortführt.
Rumliegt nur, genau, oder ob das irgendwie weiter ausgearbeitet und irgendwann mal von irgendeiner Distro sogar übernommen wird.
Ja.
Ja. Oder wir kriegen bald Systemd-Auth.
Ja. Also,
nee, Themawechsel.
Ja, das klingt so, als ob es schon gibt.
Ja, ne? Ja. Finde ich eigentlich auch. Passt ganz gut.
Ja.
Ja.
Gut.
Okay. Apropos mehrere Faktoren.
Hm.
Microsoft war mal wieder in den Schlagzeilen.
Öha.
Haben wir doch, glaube ich, sogar im Dezember oder November, ich glaube im Dezember, das letzte Update von dem letzten großen Angriff auf Microsoft, und jetzt ist schon der nächste rausgekommen, von dem aber auch nicht klar ist, wie groß er ist. Aber interessant ist mal wieder die Stellung von Microsoft dazu und was überhaupt passiert ist. Ich bin auch langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen ermüdet davon. Ich habe dann dennoch mal einen Artikel überflogen. Und der tickt wieder viele Boxen, muss man sagen. Also, pass auf. Natürlich war es wieder APT, State Actor, alles, ne? Mhm. Kommst ja nicht mal eben einfach so bei Microsoft rein. Und zwar ist es die Gruppe Midnight Blizzard gewesen, sagt das Microsoft Threat Intelligence Team. Die sind auch bekannt unter dem Namen Nobellium, Russian State Sponsored Actor.
Mhm, okay.
Nobellium, vielleicht schon mal gehört. Ja, also Outcome war, sie konnten E-Mails lesen, also auf Postfächer zugreifen von Mitgliedern des Security-Teams und auch aus dem Management-Team.
Okay.
Also, und angeblich war die Intention herauszufinden, was Microsoft über Nobellium weiß.
Mhm.
Oder Midnight Blizzard, wie sie jetzt offenbar heißen.
Okay.
Spannend, aber auch wieder mal, wie sie reingekommen sind. Initial Access durch Password Spraying.
Das ist Password Spraying.
Okay, Password Spraying ist, du generierst dir eine sehr kleine Liste an Passwörtern, häufig drei oder so.
Eine sehr kleine Liste an Passwörtern, okay, drei.
Genau, und probierst diese drei Passwörter bei jedem Account aus, den du kennst.
Verstehe.
Also, dass du nicht ins Raid-Limit oder in irgendwelche Blockings reinläufst.
Verstehe, du gehst quasi in die Breite statt in die Tiefe. Mhm.
Genau, und dann ist die Idee, du hast eine Firma mit 5000 Mitarbeitern, du weißt, die nehmen vorname.nachname@company.com, dann guckst du bei LinkedIn und scrapst ein bisschen das Netz, um möglichst viele Mitarbeiter zu finden. Dann hast du dann eine Liste von 3000 Mitarbeitern und dann nimmst du, Winter 2024 Ausrufezeichen als Passwort, weil es leider immer noch bei Mittelständlern häufig so ist, alle 90 Tage Passwort wechseln, und viele bauen das dann so, und dann feuerst du mal los auf die 3000. Ein Versuch, dieses Passwort, dann passt du vielleicht ein bisschen was an, und wenn du Glück hast, triffst du schon.
Spannend, aber du musst quasi irgendwie mal die Webseite scrapen oder so, um quasi möglichst viele Benutzernamen zu bekommen. Aber ich denke, sollte jetzt auch LinkedIn nicht unmöglich sein.
Oder Xing, oder
ja,
du kannst
genau.
ja auch schauen, wer arbeitet bei dem Unternehmen, wie heißen die Menschen. Manchmal gibt es Mitarbeiterverzeichnisse, also es gibt viele Möglichkeiten, da an einige gültige E-Mail-Adressen zu kommen. Ja, und klar, bei den Profis, wenn das Passwort blöderweise trifft, kriegst du dann die Aufforderung, den zweiten Faktor einzugeben, ne? YubiKey zu drücken oder einen anderen Security Key zu drücken oder TOTP-Token einzugeben oder whatever. Ja, in dem Fall bei Microsoft nicht. Aber fairerweise rechtfertigt Microsoft sich auch damit, dass es ein Legacy Non-Production Test Tenant war, der hier hinterhältig per Password Spraying sehr elaboriert angegriffen wurde. Und so haben sie den Fuß in die Tür bekommen, indem sie da einen Account kompromittiert haben auf perfideste, komplexeste Art und Weise. Und dann haben sie festgestellt, dass sie mit diesem Account Zugriff auf eine OAuth-Application haben. Auch natürlich Test und Legacy und Non-Productive. Und die hatte irgendwie mehr Rechte, als sie eigentlich bräuchte. Und dann konnten sie von da eine App-Role anlegen. Also Microsoft AD ist super komplex und Berechtigungen darin sind ja total verrückt. Und es ist total schwer, den Überblick zu behalten, wenn deine Infrastruktur mittel ist. Ja. Wenn sie groß ist, dann ist sie komplett verloren. Wenn du nicht ganz genau weißt, was du tust und das sehr gut strukturierst. Ja, und dann konnten sie sich da irgendwie eine App-Role anlegen, die auf den Exchange kam und damit konnten sie sich irgendein Token ausstellen, was im Exchange in alle Postfächer gucken durfte oder in viele und haben dann einfach mal hochrangige E-Mails von Microsoft gelesen. Und was daran wieder mal interessant ist, darüber hat sich Alex Stamos ziemlich ausgelassen in einem Post, Blogpost hätte ich fast gesagt, aber es ist ein LinkedIn-Post. Alex Stamos ist irgendwie der, ich glaube, ziemlich bekannt, also ist schon öfter vorbeigekommen, der Name. Der unterrichtet in Stanford, ich meine, was mit Security, der war irgendwie bei Yahoo damals mal, dann bei Facebook, auch jeweils irgendwie Head of Security oder also öffentlichkeitsträchtige Security-Rollen auf jeden Fall und ist jetzt momentan Chief Trust Officer bei SentinelOne. Die machen auch so,
die kennt man schon mal gehört,
ja, Security-Software, auch so Incident Response oder haben sie mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die Sparte noch gibt. Und er hat sich ein bisschen ausgelassen darüber, dass, wie Microsoft kommuniziert. Also sie haben sich erstmal dahinter versteckt, dass die Angreifer natürlich wieder State Actor und so sind, ne? Also wir haben es hier natürlich mit super krassen, hochrangigen Angreifern zu tun, sonst wäre das ja alles nicht passiert. Nicht, dass das Script-Kiddy von nebenan eine Password-Spraying-Attacke durchführen könnte, aber lassen wir das mal so stehen. Dass Firmen, also andere Companies, getargetet wurden. Aber ja, natürlich durch Microsoft und natürlich, weil diese Art von Angriffen nur bei Microsoft geht irgendwie, ne? Ja. Das lassen sie dann wieder außen vor irgendwie und sie waren auch unklar, sie hätten keine Beweise, dass andere Firmen kompromittiert wurden, aber andere Sources berichten schon von mindestens 10 Firmen, die sich auch schon gemeldet haben und gesagt haben, offenbar, wir sehen hier Zugriffe von irgendwas, wir waren offensichtlich doch betroffen, aber das hat Microsoft noch nicht rausgefunden.
Oh Mann.
Dann diese ganze Kommunikation, ne? Dieses Downplay durch Legacy, Non-Production, Test-Tenant. Ja, komisch, wieso kommt man denn damit dann auf echte E-Mail-Postfächer von eurem Leadership-Team und eurem Security-Team? Das ist ja dann auch wieder, da ist auch wieder irgendwas im Argen. Also Microsoft ist von ihren eigenen Problemen, die die Kunden mit Microsoft haben, sind sie halt auch regelmäßig wieder selbst betroffen.
Ja.
Und dann kommt natürlich wieder der Hammer hinterher, das hatten wir beim letzten Mal auch. Also da musst du schon dich dahin zu stellen und so zu reden, da sitzt du da wirklich mit offenem Mund, da musst du schon irgendwie alles unterwegs verloren haben. Microsoft empfiehlt natürlich Mehrfaktor-Authentifizierung und solche Dinge. Ne? Na, klar, also auch jetzt wieder nach dem Angriff, achtet bitte drauf, dass ihr immer MFA anhabt. Gut, das haben sie jetzt gelernt wahrscheinlich, auch für Testsysteme. Und was noch schöner ist irgendwie, ja, ihr solltet, was ihr tun solltet, um euch zu schützen. Detect, investigate and remediate identity-based attacks using solutions like Microsoft Entra ID Protection. Also kauf unsere Security-Lösung, dann würdest du sowas mitkriegen. Investigate compromised accounts using Microsoft PureView Audit Premium. Kauf unsere Log-Ansicht, dann kannst du feststellen, ob du kompromittiert wurdest. Ja, es ist wieder einfach alles so fragwürdig. Es ist so, als würde Microsoft sich freuen. Als würden die mit Absicht ein ungeschütztes System ins Netz stellen.
Sagen,
am besten noch ihre Kunden kompromittiert bekommen durch interne Fehlkonfiguration, damit sie nachher der ganzen Welt sagen können, kauft besser das und das und das von uns. Dann würdet ihr feststellen, wenn wir mal wieder geschlampt haben und deswegen eure Daten angegriffen werden. Das ist der Wahnsinn.
Ja,
Das ist wirklich der Wahnsinn.
Ich finde, man könnte jetzt auch sagen, dass sie das vielleicht, diese Schlamperei vielleicht auch mit Absicht machen, um bessere Produkte zu, um ihre hochpreisigen Security-Produkte nochmal irgendwo drauf zu hauen. Also kann natürlich sein, oder sie nutzen diese Schlampereien, die sie da haben, um quasi weiterhin die Wärmetrommel zu rühren. Also ich finde beides extrem fragwürdig, ihre Praxis. Mhm. Ja?
Definitiv. Also egal, wie du es drehst, entweder ist es fast schon Absicht oder sagen wir hingenommen,
ja,
um mehr zu verkaufen, oder es ist tatsächlich einfach krasse Schlamperei, was auch nicht cool ist für ein, ja, IT-Tech-Unternehmen dieser Größe, dem so viele andere Unternehmen ihre Daten anvertrauen. Ja, ich weiß auch nicht mehr so recht. Und das fühlt sich momentan nicht so an, als wäre das Ende der Fahnenstange. Und immer winken sie einfach nur mit ihren Premium-Produkten, die, ja, du dir dann draufschmieren sollst, damit du überhaupt mitkriegst, wenn sowas passiert.
Und das andere Problem ist, ich habe jetzt öfter mal mit KMUs zu tun, mit kleineren Firmen, dort, mhm, ist einfach mal Microsoft absolut vorherrschend. Es gibt keine anderen Produkte mehr. Niemand anderes macht sich Gedanken, wie man irgendwie das, ja, Ganze anders, stimmt, lösen kann. Und jetzt zwingt ja Microsoft noch alle in die Cloud. Was bedeutet, jetzt sind all diese Firmen, die vielleicht noch irgendwie mal ein AD on-premise haben, werden jetzt einfach alle in die Cloud gepackt. Das heißt, die sind, mhm, auch alle dann betroffen. Und keiner, das ist irgendwie so, wenn man mit so Leuten redet, das ist alternativlos. Es geht ja nicht anders. Was wollen wir denn machen? Ja. Das geht schon. Du kannst das auch ohne Microsoft-Produkte machen. Man muss sich halt mal ein bisschen hinsetzen, aber das funktioniert ganz genauso. Und das Problem ist natürlich, dadurch, dass es so vorherrschend einfach ist, sehe ich halt auch das Problem, dass, ja, die ganzen Firmen oder die ganzen Ransomware-Gruppen und so weiter, wenn die einen Exploit dann für Microsoft schreiben, dann haben die eben, mhm, alle. Dann können die sich aussuchen, ja, weil es gibt keine Variation mehr. Es gibt keine, nicht, dass jemand mal, was weiß ich sag jetzt mal Novell und hier gibt es noch was anderes oder so. Nee, es gibt einfach nur noch dieses eine Produkt, das ist quasi vorherrschend und dadurch, das ist jetzt die IT-Landschaft, mit der wir zu tun haben. Das sieht man ja auch in diesen Ransomware-Fällen. Das sind immer alles AD-Angriffe und dadurch, dass es so ein zentraler Punkt ist, womit du einfach mal alles steuern kannst, ja.
Ja, was du gerade angesprochen hast, war ganz interessant, dieser Umzug in die Cloud. Hm? Hatte ich auch noch einen Gedanken zu gelesen in dem Blogpost, in einem der Artikel dazu. Die On-Premise Active Directory-Lösung, die haben ja häufig noch sehr alte Authentisierungsmechanismen, dass du da irgendwie mit NTLM-Hashes wird da intern rumgeschickt und darf der drucken und dann kriegst du ein Ticket und dann, ne? Mhm. Die auch sehr anfällig sind und auch nicht so Cracking-resistant, mhm, weil da kannst du halt recht schnell recht viel durchprobieren, weil das jetzt nicht gerade Argon 2 ist oder so, ne? Da hatten wir auch, glaube ich, so eine eigene Episode zu. Und da kannst du aber noch den Vorteil haben, dass du das hinter einem dicken VPN hast und deine ganze AD-Infrastruktur von außen nicht erreichbar ist. Ist natürlich immer noch was anderes, wenn jemand auf einen Phishing-Link klickt oder was installiert, dann bist du ja drin. Mhm. Aber jetzt kommt das Problem, dass in der Übergangszeit, wenn die alle anfangen, in die Cloud zu migrieren, gibt es so einen Mischmaschbetrieb. Dann hast du auf einmal quasi Public Attack Surface von der Microsoft, was modernere Standards verwendet für Authentisierung und bessere Token und nicht mehr alles NTLM V2, weil das aber ja noch an dein On-Prem-AD rangekoppelt ist für ein paar Jahre, bis du dann vollends in die Cloud reingegangen bist, müssen die das auch noch mit unterstützen, weil das dann alles so ein Hin und Her ist. Da wird es der ein oder andere Angreifer an vielen Stellen nochmal ein bisschen leichter haben in dieser Übergangsphase. Und ja, wir wissen ja, nichts hält so lange wie ein Provisorium irgendwie. Also ich sehe nicht, dass dann sagt, wir machen das jetzt 2024 und Ende des Jahres ist dann On-Prem aus und in der Cloud machen wir alle Haken an, dann kein NTLM billig mehr, sondern vernünftig. Und zwei Fakt, dass dieser Übergangsbetrieb, der wird der Horror oder ist teilweise schon der Horror. Ja. Naja.
Was ich jetzt auch gelesen habe, vielleicht in diesem Zusammenhang, wie war das? Ich guck mal schnell. Und zwar ist jetzt Microsoft Teams den dritten Tag gibt's Downtimes.
Mhm.
Hier, hit by second outage in 3 days. Und das ist natürlich jetzt auch mal abgesehen von dem Security-Gedanken, finde ich das ja auch interessant. Das heißt, wenn wir jetzt alle quasi komplett auf Microsoft aufbauen und alles in der Cloud haben und die aus irgendwelchen Gründen, und da gibt es ja viele Gründe, ob mal kurz DNS kaputt gegangen ist oder Internet geht nicht oder wie auch immer, dass wir dann einfach den Fall haben, dass einfach mal die komplette Wirtschaft dann tot ist, dass wir keine Möglichkeit mehr haben. Also das wird, ich bin das extrem stimmt. gespannt, wie das, also das ist mir bloß jetzt, ist auch an mir vorbeigescrollt, dass wenn man das jetzt, wenn man sich da voll und ganz drauf verlässt, auf dieses eine System und überhaupt gar keine Alternativen diskutiert oder aufbaut, dass es so eine Monokultur eigentlich gibt, das macht einfach auch die ganze Volkswirtschaft einfach abhängig von einem einzigen Betrieb. Ja, und das Witzige ist.
Nur die KMUs.
Bitte?
Nur die KMUs, die großen. Also auch da nutzen natürlich total viele Microsoft.
Genau. Also.
Aber ich glaube auch, da ist auch viel Google im Einsatz oder Slack oder Zoom. Da gibt es Alternativen. Aber du hast schon recht. Ich glaube, vor allem in Deutschland und im Mittelstand ist.
Genau. Da würde ich, also ich würde mal den Mittelstand dadurch, dass da ist ja das Problem, wir kennen uns mit IT nicht aus, also gehen wir full Microsoft quasi. Ja. Ich bin auch, also mit IT, die sind oft ein bisschen, die wissen auch, dass es auch Alternativen dazu gibt und können dann auch andere Produkte und Slack und Matrix und was weiß ich nicht alles. Da gibt es natürlich Alternativen, aber besonders dort, ich erinnere mich noch, ich meine, digitale Souveränität steht ja auch bei einem der Zielen der Bundesregierung auch mit dabei, ist auch in der EU eigentlich etwas, was als Ziel mal formuliert wurde, dass wir souverän werden von, sag ich mal, auch Tech-Companies. Und ich muss sagen, ich merke da nur nicht so viel. Also,
nee, das stimmt.
Und Security, ich meine, jetzt früher war das Haupt, das Betriebssystem selber, wo sie richtig hart gepfuscht haben. Da muss man dazu sagen, da haben sie halt schon extrem viel Geld auch reingesteckt, dass das Betriebssystem deutlich sicherer ist. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es halt so Infrastrukturpfusch mehr ist, ne? Also dass da an vielen Ecken und Enden, und das ist natürlich auch ein deutlich komplexerer Bereich. Also mit diesem Passwort-Spraying musst du ja nur einen Account finden, der irgendwie ein schlechtes Passwort gesichert hat und wo zufällig vielleicht sogar noch Zwei-Faktor-Authentisierung ausgeschaltet ist. Das aber bei, je nachdem, wie viele Accounts die hosten, ist es nur eine Frage der Zeit.
Ja, das stimmt.
Ja. Alles kaputt. Alles kaputt.
Ja, nicht alles, aber viel.
Viel, ne? So, bist du durch mit Microsoft?
Ja, apropos kaputt.
Ja, naja, ich habe schon das Gefühl, wir haben jetzt zwei Lieblingsthemen. Das eine ist Microsoft und das andere ist Antivirenprogramme. Also fangen wir jetzt an, über Antivirenprogramme wieder herzuziehen.
Alles klar. Gerne. Ich muss jetzt, ich bin wirklich müde von Microsoft langsam, aber Antivirus, da ist noch Luft.
Da geht noch
bitte.
Was. Ne?
Ja.
Also, es gab einen ganz interessanten Artikel über eine Ransomware, über eine neue Ransomware. Und die habe ich mir mal den Artikel habe ich mir ein bisschen angeschaut und mir das ein bisschen angeguckt und fand das auch wieder sehr interessant. Also diese Ransomware heißt Kazaika und grundsätzlich funktioniert das so, dass wir irgendwie, also sag ich mal, Betriebssysteme gibt es ja so zwei Modi. Der eine ist quasi Userland und das andere ist Kernelland. Also Kernelland hat natürlich hohe Privilegien und Userland, das hat weniger Privilegien. Und wenn ich jetzt eine Ransomware, möchte ich unter Umständen diese Kernel-Berechtigungen bekommen, weil dann kann ich auch alle komischen Security-Produkte einfach ausschalten und fertig und dann ist einfach Ruhe und ich kann einfach tun und lassen, was ich möchte und ich kann, was weiß ich, mich persistent in dem System einnisten und viele andere Dinge. Oft reicht aber schon Userland, also wenn ich dann einfach Userland habe, kann ich einfach alle Dateien verschlüsseln, das würde mir unter Umständen schon reichen, aber genau, es gibt dort, also umso höher die Privilegien, umso besser. Und der initiale, genau dieser Initial Access, also um erstmal die Fuß in der Tür zu haben, ist wie so häufig, sind eben Phishing-Angriffe, die funktionieren einfach ja super gut. Ne? Kann man jetzt auch schön mit KI generieren, ist überhaupt kein Problem. Ich würde, wenn ich in die Glaskugel gucke, würde ich mal ja fast behaupten, dass Spearfishing, automatisierte Spearfishing-Attacken quasi nur ums Eck lauern. Aber mal schauen, ob wir da mal was in der Richtung sehen. Und so, das heißt, wenn man erstmal dort ist, hat man auf einem System Rechte, also Ausführrechte, Userland-Rechte. Und diese Ransomware führt dann eine .bat-Datei aus, wie so eine Shell. Also hier auch wieder das Target des Microsoft, weil damit lässt sich Geld machen. Diese
.bat-Datei. Stapelverarbeitungsdatei.
Stapel, genau. Batch.
Batch, ja, ja.
Genau. Und diese Datei guckt nach einem Prozess, der sich Martini.exe heißt, nennt.
Mhm.
Das ist jetzt nicht der Drink, glaube ich. Also ich weiß nicht, warum es so heißt. Und wenn es Martini.exe findet, macht es weiter. Wenn es nicht findet, hört es an dieser Stelle auf.
Okay.
Also es hört dann auf. Der ganze Control Flow kommt dann zum Stoppen. Wenn es allerdings diese Martini.exe, diesen laufenden Prozess findet, lädt es einen Treiber runter, Martini.sys, und führt mir war der Begriff nicht geläufig, einen Bring Your Own Vulnerable Driver Exploit.
Okay.
Das heißt, sie laden einen weiteren, ein Kernel-Modul. Die Idee dahinter von diesem Bring Your Own Vulnerable Driver Attacks ist, dass du guckst, welche Treiber sind geladen und schaust ganz speziell nach Schwachstellen in den Treibern. Und wenn du dort quasi Code Execution erlangst, lädst du deinen eigenen Treiber, bringst quasi deinen eigenen Treiber mit, den lädst du rein und dann hast du quasi die Rechte, die Kernel-Land-Rechte an dem System.
Und Persistenz wahrscheinlich. Genau.
Dann lädst du, der lädt dich dann hast du einfach das Kernel-Modul und lädst dich dann rein. Und musst dich natürlich auch nicht mehr drum kümmern. Du brauchst dann auch nicht mehr irgendwie mit Signierung und so weiter, weil du halt durch den einen Kernel-Treiber quasi etwas reinlädst, brauchst du dich auch nicht irgendwie Signaturen oder so weiter zu kümmern. Und in diesem Fall, bei dieser Kaseika, was ist dieser Martini.exe-Prozess und wie könnte es anders sein? Es ist natürlich ein Antivirenprogramm.
Ah, natürlich.
Und zwar ist jetzt, glaube ich, also ich kannte es nicht, Martini Driver ist eine Antiviren-Software von Softword IT Agent. Das ist irgendwie eine Antiviren-Software von Italien. Vielleicht deswegen Martini, ich weiß es nicht.
Okay.
Also ich kannte es auf jeden Fall, mir das auf jeden Fall nicht. Und im Prinzip kannst du durch eine Schwachstelle in dem Antivirentreiber, der quasi reingeladen ist, wie wir auch schon oft diskutiert haben, das Ding hat die höchsten Privilegien, das wird einfach reingeladen und ja, das nutzen die aus, laden ihren eigenen Treiber und dann deaktivieren die alle weiteren Security-Produkte und dann starten die einfach mit der Festplatten-Encryption. Ja?
Ah ja.
Muss man dazu sagen, also das Problem ist, glaube ich, dass die meisten mittlerweile, ist ja auch jetzt nicht super schwierig, du brauchst, um die Festplatte zu verschlüsseln, musst du ja ganz aktiv mit dem Betriebssystem kommunizieren. So, oh, ich möchte diese Datei laden und jetzt verschlüssel ich die und dann schreibe ich die wieder. Und auch für die Verschlüsselung muss man mit dem Betriebssystem interagieren. Und genau, also ich sag mal so, das könnte ein Betriebssystem schon mitbekommen, falls jetzt jemand ganz viele Dateien in ganz schneller Zeit öffnet und so weiter. Und diese Security-Produkte haben auch solche Heuristiken auf jeden Fall integriert. Und wenn sie die einfach ausschalten, dann können sie da einfach deutlich schneller die Sachen verschlüsseln, als wenn sie da vorher mal ein paar Sachen verschlüsseln, dann wieder mehr hier. Also auch das bin ich der Meinung, diese Heuristiken, weil du willst natürlich auch selber Dateien, was ist mit verschlüsselten Backups? Also es gibt natürlich immer Use Cases, die auch sinnvoll sind, um deine eigenen Dateien zu verschlüsseln. Deswegen sind diese Heuristiken auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und deswegen, glaube ich, kann man die auch immer wieder umgehen. Dann fängt man halt an, nur ein paar Dateien, dann wartet man wieder, dann ist die Zeit vielleicht auch noch, also da lässt sich mit Sicherheit was erstellen. um das zu verschlüsseln. Aber wenn du eben die ganzen Security-Produkte einfach deaktivierst, ja, durch die Security-Produkte selber.
Ja.
Und wieder dann kannst mal du einfach alles weitere verschlüsseln. Das fand ich interessant und mir war auch dieses Bring Your Own Vulnerable Driver nicht so ganz. Und das ist jetzt wohl ein, das ist etwas, was häufiger wohl genutzt wird. Und du hast wohl auf einem System, ja, hast du halt circa, hier schreibt Sophos, schreibt, du hast halt teilweise über 1000 Treiber, die auf einem System geladen sind und hast natürlich auch einen großen Angriffsvektor auf so einem Windows-System. Und da muss bloß an einer Stelle irgendwo eine Schwachstelle sein und dann erlangst du damit halt höhere Rechte.
Ja. Ja, fast schon Klassiker, ne?
Das ist ein Klassiker. Genau. Aber fand ich trotzdem, es ist, also jetzt kann man natürlich ein bisschen argumentieren, wenn man das jetzt, wenn man diese Antivirensoftware nicht gehabt hätte, ja, bin ich zwar trotzdem der Meinung, kann man sie trotzdem verschlüsseln, aber in dem Fall war es jetzt einfach, dann nehme ich halt eine Schwachstelle in der Security, deaktiviere die und dann muss ich nicht so viel im Kopf machen, dass ich jetzt da irgendwelche sophisticated Techniken mir überlege, sondern ich kann es einfach alles plain, einfach alles verschlüsseln und fertig.
Ja.
Ja.
Schön, hätten wir da auch wieder einen mehr.
Ja.
Ich habe noch ergänzend dazu die Wochen was Witziges gelesen. Ich finde leider gerade die Beschreibung nicht. Als du das gesagt hast mit den Treibern, Treiberladen, da hat sich jemand einen witzigen Spaß erlaubt. Und zwar, wenn Windows crasht, also Bluescreen generiert, können Treiber noch Arbeiten durchführen.
Okay.
Sehr begrenzt. Mhm. Also die haben wohl sehr wenig Speicher. Du kannst da nicht irgendwie gigantische Binaries reinladen. Aber es werden noch Dinge ausgeführt. Du kannst noch irgendwie, weiß ich nicht, Debug-Informationen wegschreiben oder so. Mhm. Ich nehme an, dass es dafür gedacht ist. Und jemand hat es geschafft, eine super abgespeckte Linux-Variante, also es ist mehr Fake, also es ist so eine Art Bash-Emulator, als in einen Treiber als Crash-Händler zu integrieren.
Oh nein.
Und dann kriegst du, wenn dein komplettes Windows abschmiert und du einen Bluescreen kriegst du noch einen kleinen Prompt, in dem du dann irgendwie Bash-Befehle eingeben kannst,
ja,
die auch nicht
gut
mehr viel machen können.
Ja.
Es ist mehr so als kleine Spielerei gedacht, aber fand ich ganz witzig. Dein Windows crasht und du kriegst ein Linux.
Ja.
Ich schaue später nochmal.
Ja, unbedingt.
Bei Hacker News oder so kam das vorbei, war irgendwie die vor ein paar Wochen mal auf der Frontpage. War schon ganz witzig, ja.
Ja, cool.
Noch Möglichkeiten.
Gut.
Ich habe noch ein Thema.
Ja, hau raus.
Pass auf. Und zwar gab es Schlagzeilen. Ich schaue gerade mal. Golem hatte berichtet am 10. Januar. Und zwar geht es um Apples AirDrop und China.
Mhm.
Und es gab die Meldung, dass jetzt ein staatlich unterstütztes chinesisches Institut eine Technik entwickelt hat, der das AirDrop-Protokoll von Apple und dann in Airquotes geknackt werden kann.
Was
also
ist,
vielleicht kurz.
Ja, genau. Was AirDrop ist dieses AirDrop? Das sagt mir nichts.
Eine Möglichkeit zwischen Apple-Devices Dateien auszutauschen.
Okay.
Und das Feature ist so auch ganz nett. Du triffst jemanden irgendwie, weiß ich nicht, auf ein Konzert und möchtest ihm ein Foto schicken.
Wirtshaus.
Oder so. Bitte? Achso,
Wirtshaus,
genau. Jemand, mit dem du jetzt noch keinen Kommunikationskanal etabliert hast und vielleicht auch gar nicht anstrebst, Telefonnummern auszutauschen oder Mailadressen oder ähnliches. Kannst du den Dialog öffnen, ich möchte jetzt hier AirDrop machen und der andere kann seinen AirDrop einschalten und dann siehst du, Devices in der Nähe und kannst denen Dateien schicken und die kriegen eine Meldung, möchtest du die Datei annehmen. Und das hat mal für Aufsehen gesorgt, weil irgendwie in der Bahn unaufgeforderte Dickpics verschickt wurden an alle Apple-Devices im Abteil oder so, natürlich. Dafür lässt ihr es auch missbrauchen.
Ja.
Und es funktioniert halt auch ohne Internetverbindung. Das geht halt wirklich recht lokal. Es
deswegen halt auch in der U-Bahn, ne?
Genau, Mischung aus Bluetooth und WLAN, was verwendet wird, um dann Peer-to-Peer Dateien einfach zu senden. Und Apple hat natürlich noch ein nettes User-Interface drum gebaut. So, und das wurde wohl in China verwendet, um regierungskritisches Material zum Beispiel auf Demonstrationen oder in U-Bahnen oder so auszutauschen, wild weiterzuschicken, also lokal begrenzt. Und also
ganz kurz, darf ich mir das so vorstellen, du hast irgendwie dein Smartphone und sagst dann, hier habe ich china-sucks.pdf und das sagst du dann bitte quasi, das darf jetzt, das ist jetzt frei verfügbar und andere Apple-Geräte kriegen dann so eine Benachrichtigung, dass man jetzt das runterladen könnte oder dass man das dann und das.
Nee,
das,
du sagst, ich möchte das bitte verschicken und dann kriegst du einen Dialog und nach ein paar Sekunden, wie wenn du Bluetooth-Geräte suchst, erscheinen die Geräte in der Umgebung. Ich weiß nicht, ob es da so einen Broadcast gibt oder ob du das Gerät auswählst. Ich stand einmal daneben, als jemand anderem was geschickt hat. Der hat dann einfach das Gerät ausgewählt, hier Florians iPhone. Und dann kam auf deinem iPhone dann eben hier, Daniels iPhone möchte dir folgende Datei schicken, nimmst du an oder nicht.
Verstehe.
Und das war vielleicht früher mal anders, dass wenn es ein Bild war, vielleicht sogar ein Preview drin war und dann quasi ohne was zu tun, nur weil dein AirDrop an ist, hast du da direkt Bilder gesehen, die du vielleicht lieber nicht sehen wolltest. Genau, also es gab dieses Problem, dass China nicht zufrieden war, weil da verbotenes Material verteilt wurde. Und jetzt auf einmal wurden mehrfach schon Verdächtige ermittelt. Und man hatte Interesse daran, rauszukriegen, wer solch ein Material eben verbreitet über AirDrop. Und ja, dann war das jetzt diese Meldung, dass China hätte da eine Methode entwickelt und könne jetzt herausfinden, wer der Sender von einer AirDrop-Kommunikation ist. Was auch interessant ist, du kannst AirDrop so konfigurieren, dass du nur Daten von deinen Kontakten annimmst. Das heißt, du kriegst dieses Pop-up nicht, wenn der Sender nicht in deiner Kontaktliste ist.
Okay.
Das heißt, es muss einen Mechanismus geben, zu ermitteln, ob du den Sender kennst oder nicht. Also irgendwie muss er sich zu erkennen geben, zumindest dir gegenüber, wenn du ihn in der Kontaktliste hast. Und auch auf Drängen von China hat Apple zuerst in China die Funktion ausgerollt, wenn man einstellt, ich möchte bitte von allen Teilnehmern AirDrops empfangen können und nicht nur von meinen Kontakten, deaktiviert sich das nach 10 Minuten wieder. Sodass du das immer wieder selber anmachen musst, wenn du jetzt auf einer Demo bist und du möchtest offen sein für, sagen wir mal, Infomaterial oder für Dickpics in der U-Bahn. Dann musst du halt alle 10 Minuten wieder einschalten, dass du auch von Unbekannten
super
annimmst,
mühselig,
weil sonst können sie dir nichts mehr schicken. Ne? Genau. Ja, also das ist so die Ausgangssituation. Und dann hat Matthew Green mal einen Blogpost dazu verfasst und so ein kleines bisschen Einordnung verschafft.
Den, über den hatten wir schon öfter. Das ist auch ein sehr bekannter Kryptograf,
genau.
Der sich da auch immer wieder mal zu Wort meldet. Ne?
Richtig. Und er sagt, das ist im Wesentlichen nichts Neues, weil es gibt ein Paper von Forschung von 2019 sogar schon, ist aber erschienen 2021 auf der 30. USENIX Security oder auf dem 30. USENIX Security Symposium. Autoren sind Alexander Heinrich, Matthias Hollig, Thomas Schneider, Milan Stute und Christian Weinert, alle von der TU Darmstadt. Und die haben sich AirDrop mal im Detail angesehen. Und die haben dann dabei rausgefunden, der Sender baut, wenn du jemanden ausgewählt hast, dem du das Dokument schicken möchtest, baut er erstmal eine TLS-Verbindung auf, soweit so gut, und schickt dem Empfänger dann ein von Apple signiertes Zertifikat, was Informationen zu deiner Apple-ID enthält, also Telefonnummer und oder E-Mail-Adresse. Weil die Apple-ID ist ja personengebunden.
Ja.
Und das heißt, das steht da drin. Also das ist jetzt Chinas großartige Arbeiten, sind jetzt nicht so.
Warte, aber wenn ich dir was schicken möchte, das heißt, ich mache mein iPhone auf, dann sehe ich Daniels iPhone, dann klicke ich da drauf, dass ich dir jetzt meinen Dickpic schicke und dann baut mein mein Handy zu deinem Handy eine TLS-Verbindung auf und du schickst mir.
Nee, du. Du
andersrum,
mir
das ist quasi andersrum.
Genau, weil ich, bevor ich überhaupt eine Meldung kriege, ob ich was annehmen will.
Nur so macht es auch Sinn, ne?
Ja, genau. Ich könnte ja eingestellt haben, nur von Kontakten bitte. Und deswegen schickst du mir ein von Apple signiertes Zertifikat, was belegt, dass du halt florian@icloud.com bist oder die 0175, ich nicht.
Okay, und dann kann quasi
ich gucke
das
Empfänger, ob du in meinen Kontakten bist. Und falls dem so ist, sage ich halt, yo, schick mal, alles mal her. So, ich bin bereit, das meinem User zu offern. So funktioniert der Mechanismus. Und dementsprechend ist es auch recht trivial herauszufinden, wer der Absender ist, der die Dateien anbietet. Und die Forscher von der TU Darmstadt haben damals sogar ein Tool geschrieben, was sich permanent offeriert, quasi als Empfänger. Und damit kannst du dann jedem, der dir was schicken will, dessen Identität anzeigen lassen, weil er das einfach aus dem Zertifikat rauspopelt und dir anzeigt.
Ja, okay.
Und das ist sogar Open Source. Das haben die damals, also mit der Veröffentlichung im Paper 2021, wurde das auch schon veröffentlicht.
Mhm.
Mein Verständnis der Sache ist jetzt, dass sie das einfach gefunden haben auf GitHub und irgendwie laufen lassen oder vielleicht ein bisschen angepasst haben. Und dass das alles ist.
Ja.
Irgendwie, was möglich ist.
Ja.
Und ein weiterer spannender Angriff, den diese Implementierung des Protokolls, wie Apple es jetzt getan hat, ermöglicht ist, Receiver Address Book Leakage. Du kannst ja herausfinden, ob du in meinem Adressbuch stehst.
Du überprüfst quasi, also machst du einen Brute Force Angriff, oder?
Du brauchst wahrscheinlich die Zertifikate. Aber das ist, das kannst du sammeln, wenn du mal Airdrop-Kontakt mit jemandem hattest, ne?
Mm.
Ja. So, weil ich glaube, ich weiß gar nicht wo, ob es in dem, nicht in dem Paper, in dem Blogpost zum Paper irgendwie, beispielsweise der Angriff, du möchtest wissen, wer die private Telefonnummer vom Chef auf der Arbeit irgendwie
hat. Wer die gespeichert hat.
Genau, wer die gespeichert hat. So, wer ist denn hier
so
mit dem Chef oder sowas, ne? Dann kannst du halt durch die Gegend rennen, wenn du das Zertifikat vom Chef hast, wenn er dir mal von seinem privaten Telefon was geairdroppt hat oder so, könntest du über die Flure rennen und schauen, welches Telefon sagt,
aber,
yo.
Aber jetzt, blöd, könnte ich das nicht selber machen? Also, wenn ich quasi, ich kann ja die Telefonnummer, ach so, die Apple-ID, hast du gesagt, ne? Das ist nicht die Telefonnummer, sondern die Apple-ID, ne?
Ja, und das Zertifikat, was rausgeschickt wird,
das
ist
brauche ich auf jeden
offenbar
Fall.
Ein von Apple signiertes.
Okay.
Dann würde das,
und das brauchst
du das
dann
nicht
doch
selber können.
Okay, verstehe.
Ich bin nicht sicher. Ich nehme an, dass das geprüft wird. Da sind sie auch nicht so im Detail. Also es las ich so, als könntest du das einfach spoofen, wie du witzig bist. Aber in Kombination mit dem, da wird ein Zertifikat von Apple geschickt, was beim Registrieren der iCloud, des iCloud-Accounts einmalig irgendwie von Apple an in deine Telefone gelegt wird.
Ja.
Dann wäre das nicht mehr so trivial. Ja, nichtsdestotrotz stellt Matthew Green die Frage, warum es so funktioniert. Also man müsste diese Leakages nicht erlauben, quasi, weil es Methoden gibt, sowas
auch
cleverer festzustellen. Die sind halt dann vielleicht ein kleines bisschen computational expensive, also nicht ganz so trivial, wie der Empfänger geht dann sein Adressbuch durch und matcht das gegen die Daten aus dem Zertifikat.
Aber passiert ja auch nicht die ganze Zeit, also lutscht jetzt auch nicht den Akku leer.
Weißt du ja nicht, ob es die ganze Zeit passiert, ne? Wenn, also ich weiß nicht, wie das tatsächlich aussieht, wenn du in der U-Bahn, in der vollen U-Bahn sitzt in Tokio, ob da wirklich mehrere solcher Offerten pro Sekunde reinkommen oder so, weiß ich nicht.
Na.
Aber auf jeden Fall, ja, es gibt Protokolle dafür. Private Set Intersection ist das Stichwort an der Stelle. Private Set Intersection Protokolle. Und die Forscher aus Darmstadt haben auch ihrem 2021 Usenix Security Paper auch schon eine Implementierung davon vorgestellt. Die haben mehrere evaluiert und eine vorgestellt, von der sie sagen, die implementiert eine dieser Private Section Private Set Intersection Protokolle und ist auch irgendwie halbwegs feasible. Und die haben das auch veröffentlicht und nennen das Private Drop, glaube ich. Also es liegt alles da und auch ein Apple könnte jetzt hingehen und sich das ansehen und das implementieren, auch wenn sie bisher noch nicht so Interesse daran hatten, Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Aber da kommt das ist natürlich dann ganz schwierig. Das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen Politik, ne? Wäre doch schade, wenn ihr nicht mehr so günstige iPhones hier in China produzieren könntet. Ja? Dann, also ich glaube schon, dass du dadurch, dass die Produktionsstätte halt dort ist, aber halt wie bei allen anderen auch, also das glaube ich, das da nimmt sich jetzt Android oder andere Telefonhersteller auch, nehmen sich da nichts, können die natürlich in gewisser Maßen schon Druck auch ausüben.
Ja, also weiß ich nicht. Fragwürdig. Wird man sehen, was irgendwie passiert.
Bei dir die Straßenreinigung von der Tür?
Du hörst das tatsächlich auch. Ich muss schon wieder das Fenster zumachen. Ja, war tatsächlich die Straßenreinigung, ja. Aber es war wirklich gar nicht mal so laut. Oder ich höre es durch die dicken Kopfhörer nicht.
Ja.
Verrückt.
Nee, irgendwie.
Okay, jetzt das Fenster zu. Ja, und genau dieselbe Frage stellt Matthew Green am Ende auch. Mhm. Oder sagt, würden sie, wollen sie das überhaupt?
Mhm. Ja.
Man könnte es fixen, mhm, aber
könnte schön ist machen dann, ja.
Auch wichtig irgendwie.
Ja, ja, aber weil aber natürlich, ja, Apple auch so ein bisschen so indirekt auch so mit Privacy auch ein bisschen hausieren. Ne?
Mhm. Das stimmt. Aber ja, die Marketingabteilung ist oft was anderes als die technische Abteilung. Ja. Ich denke auch, dass vielen AirDrop-Nutzern nicht bekannt war, wenn sie vermeintlich anonym, ne, denken sich halt, ich benenne mein iPhone jetzt halt nicht Daniels iPhone, sondern nenne das einfach Florians iPhone und dann ja, weiß keiner, dass ich das bin. Ist dann blöd, wenn dann im Zertifikat steht ja, daniel@icloud.com. Ja.
Ja.
Ja. Also ja, fand ich einfach mal ganz interessant. Mir war auch vorher überhaupt nicht bewusst, wie AirDrop überhaupt funktioniert. Ja. Und okay, du leakst dann offensichtlich deine iCloud.
Ja.
ID.
Krass, ja.
Wobei, klappt AirDrop nicht auch ohne? Also ich glaube, man kann wahrscheinlich ein iPhone gar nicht ohne iCloud-Account
betreiben. Nee, das geht nicht.
Nehme ich an. Ja, okay, dann, ja.
Geht ja, auch genauso gut bei Android nicht mehr. Brauchst einen Google-Account, sonst kannst du das Ding nicht mehr anmachen. Geht nicht.
Wirklich?
Hm? Also wow, das ist im Prinzip, wenn du ein neues Telefon kaufst, dann sagt er so, jetzt gib mal deine Daten ein, sonst starte ich das gar nicht. Also.
Und das ist nicht so Black Pattern wie bei Microsoft. Du musst auf Vollmond warten, das Netzwerkkabel ziehen, eine spezielle E-Mail-Adresse eingeben und dann hast du die Möglichkeit, ein lokales Benutzerkonto anzulegen.
Also ich weiß es nicht, aber es war schon sehr, wenn ich mich ja recht noch erinnere, es ist schon prominent da. So, und jetzt dein Google-Account, sonst geht halt nichts. Sonst kann ich keine Updates machen, sonst kann ich die ganzen Play Store. Services ja nicht nutzen.
Ja, Push-Notifications und so, genau. Brauchst du wahrscheinlich eine Geräteregistrierung. Ja, verrückt.
Ja. Puh. Tja. Ja. Gut.
Okay.
Was haben wir noch? Ist es schon, kommt es schon dran?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier gerade nichts mehr auf der Liste sonst.
Ja, wir haben uns mal wieder auch persönlich gesehen, ne?
Mm. Seit Jahren.
Seit, ja, nicht ganz wahr, aber.
Nee, Camp.
Ja, wir haben Camp war, ja. Genau.
Ja, seit Monaten.
Genau. Genau, es war der 37C3, der organisiert wird vom Chaos Computer Club, immer zwischen den Jahren.
Mhm.
Also zwischen Weihnachten und Neujahr, also zwischen den Jahren klingt immer.
Eigentlich komplett im alten Jahr noch.
Das ist eigentlich totale blöde.
Ja, ich mag die auch nicht.
Sonst. Ja, also genau, zwischen Weihnachten und Neujahr und diesmal wieder in Präsenz und wieder in Hamburg. Das war auch noch eine Besonderheit. Mhm. Das war ja dann vorher in Leipzig. Und das war ein bisschen ungemütlich irgendwie, das ist halt eine Messe, und das ist halt was anderes als ein Kongresszentrum. Kongresszentrum ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen kleiner, schnuffliger, ich weiß auch nicht. Ich fand auch das CCH in Hamburg einfach viel, viel cooler. Außerdem war man auch in Hamburg, also wenn man irgendwie essen gehen wollte, dann gab es da Möglichkeiten, und in Leipzig musste man halt immer, keine Ahnung, irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie erstmal nach Leipzig reinfahren, um dort dann irgendwas zu machen.
Ja, das stimmt. Und es ist auch einfach von der Größe her viel gemütlicher.
Kann natürlich aber dann, also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig, also ich bin nicht besonders schnell im Tickets klicken, muss ich sagen, aber wir hatten unsere Peer Group hat da irgendwie Tickets auf jeden Fall bekommen, das war kein Problem. Aber ich bin halt unschlüssig, wie das die vielleicht in 2-3 Jahren aussieht, wenn dann wieder mehr Leute wieder, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt noch so ein bisschen zurückhaltend war, weiß ich nicht, wie das, vielleicht kommen doch wieder Auflagen, wie ist Corona, wie entwickelt sich das, gibt es vielleicht noch andere Erkrankungen, irgendwie Grippewellen oder sonstiges, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Zurückhaltung noch da war, aber ich weiß nicht, wie es vielleicht in 2-3 Jahren aussieht, ob wir dann.
Man hat es ja an den Tickets gesehen, man kennt das ja eigentlich von der Prä-Covid-Zeit, es gibt dann Vorverkaufstermine und wer nicht um Punkt 20 Uhr oder was das ist, super schnell F5 drückt und das Capture löst, der hat dann Pech gehabt und versucht es beim nächsten Mal nochmal. Und dieses Jahr, also letztes Jahr, vorm 37C3 war es sogar so, dass nach den Vorverkaufsterminen waren einfach noch Tickets im freien Shop. Du konntest 2 Wochen nach dem letzten Vorverkaufstermin einfach auf die Seite gehen und dir einfach wie in jedem normalen Online-Shop einfach ein Ticket kaufen. Und das war schon verrückt, weil das immer der totale Stress ist, die Termine frei halten, mit möglichst vielen Leuten da sitzen, F5 drücken, so schnell wie möglich sein.
Das war danach noch möglich? Also nach dem letzten?
Dann kam noch jemand, oh, ich würde doch gern mit, hat noch jemand ein Ticket übrig? Ich habe mal gerade geguckt, du kannst einfach was kaufen. Das war 1,5 Wochen nach dem dritten Vorverkaufstermin.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Bin ich einfach in den Shop gegangen und du konntest dir einfach noch ein Ticket reinlegen und einfach, also der Andrang scheint sehr moderat gewesen zu sein.
Genau.
Das ist sonst komplett anders.
Das ist natürlich jetzt auf der einen Seite schwierig, weil deswegen ist man ja dann umgezogen. Also ich meine, gut, das CCH war vorher noch nicht umgebaut. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, jetzt auch größer geworden, aber ich glaube, es ist immer noch nicht vergleichbar mit Leipzig. Also man ist umgezogen, weil der Andrang eben so groß war, dass man das in Hamburg nicht mehr tätigen konnte. Deswegen weiß ich nicht, also ich habe das Gefühl, es wird sich über die nächsten Jahre wieder ändern. Das heißt, es wird wieder deutlich mehr auch dann, ich weiß nicht, ob das dann bedeuten würde, dass man wieder in Leipzig geht. Ich glaube, die Leute waren schon heilfroh, wieder am CCH zu sein, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist schon eine coolere Veranstaltung, also ein cooler Veranstaltungsort.
Ja, finde ich auch. Gefällt mir auch besser.
Ja, muss ich auch sagen. Es ist irgendwie gemütlicher. So Hallen, das ist irgendwie eine andere Atmosphäre.
Das stimmt. 100.
Auch die Vortragssäle, dieses Saal 1 ist natürlich was ganz anderes als, ist einfach so eine Halle, wo man halt ein paar so Dinge aufgebaut hat. Ich weiß auch nicht.
Das klingt jetzt bei dir wie eine Turnhalle, wo man so Bänke hingestellt hat. Also es waren ja schon so richtig.
Es war
so
schon ein bisschen Rängen professioneller.
Genau. Also genau. Riesige Sitzblöcke quasi. Aber ja, natürlich was anderes als ein dafür ausgelegter Vortragsraum. Ja.
Genau.
Da hat man halt irgendwie einen Vortragssaal in einer Halle nachgebaut und Hamburg hat mir auch besser gefallen.
Genau.
Wie kleine Seminarräume.
Ja. Nee, fand ich gut. Hat Spaß gemacht. Was war so dein Eindruck?
Hat mir gut gefallen.
Ja?
Also, war einfach auch toll, nach den paar Jahren Pause mal wieder einen Kongress zu haben und zu erleben. Und die Leute sind alle gut drauf und alles leuchtet und blinkt und es liegt einfach so eine Atmosphäre in der Luft und es hängt eine Pixelflut an der Wand.
Genau.
Und es einfach, macht einfach Spaß und man sieht ein paar Leute wieder, die man sonst nicht so oft sieht.
Genau. Wobei ich da sagen muss, ich bin jetzt unsicher, ich hätte jetzt mehr Blink-Blink erwartet, aber man muss natürlich immer noch auch sich klar machen, dass dieses Jahr Camp war und ich hatte immer das Gefühl, dass nach Camp der Kongress immer, du hast quasi gerade abgebaut und müsstest sofort anfangen eigentlich mit dem Camp im Kongressaufbau und ich glaube, die viele Teams sind durch. Ich hatte das Gefühl gehabt, so bezüglich Art und Beauty gab es schon coolere Kongresse noch.
Ja,
aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nächsten Jahre wieder da sein, wo es war und noch cooler werden. Also ich glaube, das ist jetzt rein aus dem Camp und Kongress geschuldet, dass die sehr nah beieinander waren und man bei Camp war Camp, das ist halt, da blinkt alles und irgendwelche Lasershows und alles abgefahren.
Setzt dann vielleicht auch neue Standards, wenn du dann ein paar Monate später zum Kongress kommst.
Ja, vielleicht.
Und gerade von einem sehr bunten Camp gekommen bist, dann, ja.
Das stimmt, ja.
Ja,
wir haben vor Ort nur einen einzigen Talk gesehen, ne? Oder hast du mehr gesehen? Du hast mehr gesehen, ne?
Naja, ich habe noch die Laserharfe, habe ich mir noch angeguckt in der Lounge. Ja.
Okay, ja, das ist aber jetzt kein Vortrag gewesen, oder?
Doch, auch.
Ja, okay.
Es war so eine Art Demonstration von dem Gerät.
Das war auch schon im Camp, ne? Laserharfe.
Da habe ich sie nicht gesehen.
Okay.
Kann aber sein. Aber es gab auch Slides, wie das gebaut wurde, die Evolution davon, wie es gewachsen ist, wie es funktioniert. Und zwischendurch wurden Dinge gezeigt und auch ein paar Stücke gespielt. Also war so ein Zwischending.
Okay.
Ja, genau. Ja, war ganz nett, ganz cool.
Ja. Ansonsten haben wir diesen Tor-Talk vom Roger uns angeschaut.
Dingeldein.
Dingeldein.
Ja.
Ja, der war wieder super. Also ich meine, der ist halt auch, also ich finde, der ist einfach ein super Speaker. Der ist
ja,
selten total. Jemand, der, finde ich, technisch auf hohem Niveau und dann so trotzdem so klar, so gut strukturiert,
ja,
so
stimmt. Eloquent,
so witzig einfach diesen Talk raushauen kann. Das muss ich sagen.
Ja.
Finde, die Talks von ihm kann man sich einfach immer anschauen. Die sind immer gut. Die sind immer gut strukturiert. Man kommt auch immer technisch mit. Das ist immer, ich weiß auch nicht, da hat er wirklich auch eine gute Gabe, das schön runterzubrechen. Das ist, kann nicht jeder. Und das, aber es finde ich, das macht er richtig gut. Deswegen kann man sich da
definitiv. Die
Talks immer von ihm gut anschauen. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der? Ich bin schon wieder so lange her.
Naja, das war diesmal kein State of the Onion. Da ging es speziell um Censorship, ne?
Genau, richtig.
Deswegen war der ja auch recht interessant für uns. Wäre State of the Onion auch. Aber über den Titel gerade auch nicht präsent.
Toward Censorship Attempts in Russia, Iran and Turkmenistan. Genau.
Ja.
Nee, war cool. Also, kann man sich anschauen,
wenn man
Tor interessiert.
Ja. Sehr klare Empfehlung.
Auf jeden Fall. Genau. Was hast du noch so? Hast du noch irgendwas geguckt? Also ich habe danach noch ein paar geguckt, weil Kongress
genau. Selber
ist eher Socializing im Fort. Und dadurch, dass es auch mittlerweile quasi nach dem Talk einen Mitschnitt gibt, den man sich angucken kann, ist es einfach
super
bequem.
Wenn man jetzt nicht plant oder manchmal weiß man es ja dann dabei erst, auf dem Kongress hast du natürlich die Möglichkeit, danach den Speaker zu treffen und zu fragen, also im Saal noch Fragen zu stellen
oder dem
Speaker später noch über den Weg zu laufen und mit ihm zu interagieren oder zu quatschen oder ihn auf eine Mate einzuladen.
Dinner wegzuziehen, das geht auch.
Dinner? Ich glaube nicht, dass es gibt's beim Kongress Speaker-Dinner?
Nee, das gibt's beim Kongress nicht.
Also... Du sprichst wieder von anderen hochpreisigen Konferenzen, ne?
Ja, naja. Ich spreche in Rätseln. Das.
Ich verstehe nicht.
Ja.
Jetzt
habe ich dich aus dem Konzept gebracht.
Genau, wir waren dabei, genau. Also ja, aber auf dem Kongress, das ist der Vorteil dann live und die Speaker. Aber das Tolle ist natürlich auch, dass man auf dem Kongress auch so viel anderes erleben und Leute treffen kann und machen kann, dass man sich dann doch einige Talks auch gern später zu Hause ansieht.
Für mich war es jetzt auch mit Kind ein bisschen anderer Kongress. Bin dann auch oft im Kids-Space gewesen.
Ins Bällebad gesprungen.
Genau. Mein Kind hat mich mit ins Bällebad genommen. Da durfte ich dann ein bisschen spielen.
Hast die anderen Kinder rausgeschmissen.
Ja.
Deine Bahnen gezogen.
Ja.
Ja, schön.
Ja, genau. Also, hast du noch irgendwie...
Ja, Tonybox.
Ja,
hast du auch gesehen? Ja, fand ich auch ziemlich cool.
Fand ich ganz interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe privat schon mal erzählt, mir so eine eigene Tonybox gebaut. Raspberry Pi, NFC, Lesegerät und ein Speaker dran und das irgendwie in so ein altes Radio reingepackt. Das funktioniert auch. Ich musste sogar selber Software noch schreiben dafür, damit das irgendwie funktioniert. Das funktioniert auch mit anderen Softwareprodukten, aber das habe ich leider nicht hingekriegt. Da war es einfacher, die Software selber schnell zu schreiben. Aber ja, die Tonybox ist natürlich auch von der Hardware ganz cool. Du hast ja diese Magneten und so. Das ist schon ganz cool. Aber es ist halt alles Cloud, ne?
Also genau, die sind halt sehr beliebt, habe ich den Eindruck. Die Tonyboxen, die hört man viel, sieht man auch oft. Und du hast ja mittlerweile auch diese Figuren an jeder Rewe-Kasse stehen.
Genau. Ja. Also vielleicht muss man kurz für Leute ohne Bezug zu Kindern, das ist quasi so eine Box und da kannst du Figuren, die kannst du kaufen, das ist dann, was weiß ich, von irgendeiner Sendung oder ich sage jetzt mal Benjamin Blümchen, gibt es halt so eine Plastikfigur und wenn du diese Plastikfigur auf diese Box draufstellst und da ist ein kleiner Magnet drin und eben so ein NFC-Chip und wenn du den draufstellst, dann spielt Musik ab. Und das ist halt für Kinder schon total gut, weil das so selbstbestimmt, können sie quasi entscheiden, was jetzt gespielt oder was sie hören möchten. Und sie brauchen im Prinzip nur diese Figur weghauen und eine andere Figur wieder draufstellen und dann geht was anderes. Und dann gibt es halt zwei Ohren, das eine für laut und leiser und das war es im Prinzip schon. Das ist so sehr einfach gehalten.
Genau, da ist auch noch ein Beschleunigungssensor drin. Also du kannst irgendwie von links gegen die Box
hauen, ne?
Schlagen oder von rechts und dann geht er halt Track vor, Track zurück.
Ja, genau.
Also es gibt auch Tonys, die Kinderlieder enthalten. Dann kann das Kind halt Also wirklich auch in jungen Jahren, das haben die schnell begriffen. Ja, also stimmt. User Interface sehr gut gemacht. Mhm. Die schmeißen da ihr Figürchen drauf, dann hämmern die da dreimal links, damit ihr Lieblingslied kommt, dann drücken die dreimal aufs große Ohr, damit es laut wird und dann
geht's ab.
Also das Bedienkonzept ist sehr gut und die gesamte Haptik der Box. Stimmt. Die ist recht robust, die hat so ein super weiches Gummi-Schaumstoff-Zeug außen. Also ist schon nett gemacht. Ja. Genau, aber du bist halt komplett auf die Cloud von dem Anbieter angewiesen. Mhm. Also diese Figuren enthalten nicht das Audiomaterial, sondern nur eine ID. Und mit der ID wird dann aus der Cloud der Audio-Content geholt. Natürlich gibt es auch noch so Leckerchen, wie du kannst sogenannte Kreativ-Tonis kaufen. Mhm. Die können dann die Eltern selber bespielen, also in der Cloud Audios hochladen und dem zuordnen. Und wenn man die dann draufstellt, dann kommt dann das eigens hochgeladene oder eine selbst vorgelesene Geschichte zum Beispiel. Oder solche Dinge kannst du dann damit realisieren. Und genau, es gibt seit ein paar Jahren schon das Team Revox, Doppel-V in der Mitte, die sich das alles mal ein bisschen angesehen haben. Und die arbeiten echt an allen Fronten, also sowohl Hardware Reverse Engineering, Reparaturen, Ersatzteile, Software, Custom Firmware geschrieben, eigenes Cloud Backend geschrieben, eine Tony Management Software geschrieben. Also alle Aspekte dieser Box sitzen die dran und basteln die und tüfteln die und bauen die. Und jemand hat eine Home Assistant Integration geschrieben. Dann kannst du aus deinem Home Assistant Web Interface irgendwie siehst du, was auf der Box passiert und kannst sie auch kontrollieren. Und das ist wirklich cool, finde ich. Auch viel Reverse-Engineering-Arbeit ist reingeflossen. Ja. Wie ist das Audio kodiert? Da steckt einfach eine SD-Karte drin, auf der wird auch der Cloud-Content gecached. Also wenn du das einmal drauf hattest, kannst du danach auch ohne Internet die Figur wieder draufstellen und das spielt von der SD-Karte. Das, glaube ich, kann man rausfinden.
Ja, genau. Mhm.
Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe kein NDA mit Tony Boxin, heißen die, glaube ich, an der Stelle. Ja, die haben auch rausgefunden, du kannst die SD-Karte einfach rausnehmen und dein Audio so kodieren und auf die SD-Karte packen in folgendem Format und der Dateiname ist dann irgendwie der umgedrehte ID vom RFID-Tag und du kannst auch eigene Tags nehmen. Sie haben die alles spezifiziert und in ihrem gigantischen Wiki auch veröffentlicht und viel coolen Scheiß gemacht. Also ich verfolge das schon ein bisschen länger. Mhm. Das ist echt cool. Das ist so wirklich eine richtig interessierte Hobbytruppe, die auch dem Unternehmen nichts Böses wollen. Die sind selber wahrscheinlich die besten Abnehmer, weil jeder von denen besitzt mehrere Boxen und viele Tonys. Und
genau.
Aber die bauen da ein schönes Ökosystem drumherum, was es dir eben auch ermöglicht, frei von der Cloud deine Box zu benutzen. Und sowas ist natürlich immer cool.
Das sieht man ja jetzt an vielen anderen Stellen bei einigen E-Bikes, wo dann die Cloud plötzlich weg ist, kannst du halt mit den Fahrrädern nicht mehr fahren oder halt die ganzen Features nutzen und das ist natürlich genau das Problem. Das heißt also, wenn jetzt die Firma dort pleite geht und dann können quasi kein Kind mehr irgendwie da die Sachen abspielen, das ist natürlich genau das große Problem und dadurch, dass es so eine Community gibt und die unter Umständen dann eben auch Open-Source-Software dafür bauen und du sagst, okay, jetzt ist halt die Firma pleite, jetzt schmeiß einfach diese, wir hatten es genannt, Teddybox da drauf und dann kannst du quasi deine eigenen Tonys da weiter betreiben, das ist natürlich eine coole Sache dann einfach. Ne?
Total. Also
ein Punkt, den ich sehr witzig fand, diese Tonys, diese Figuren haben quasi einen NFC-Chip drauf, den kannst du aber nicht mit einem normalen Lesegerät lesen, weil der in so einem Privacy-Mode hat, dass du einen bestimmte ID erst geschickt bekommst und dann nimmt er diesen Privacy-Mode raus und das kannst du natürlich irgendwie, das ist keine richtige Sicherung, aber verhindert halt, dass irgendjemand mit einem Gerät einfach da drauf gehen kann. Aber geil fand ich, dass wenn du diese Toni quasi schnell genug drauf und wieder zurücknimmst, dann schafft das Gerät diesen Privacy-Mode nicht mehr wieder einzustecken und danach kannst du die Tonis eben, weil das hatten wir nämlich auch schon, theoretisch, wir bekommen auch teilweise, weil der Emil halt auch, also Sohn dann eben auch sagt, ja, ich habe auch so eine Art Toni-Box, die heißen halt jetzt so auch. Mhm. Ja, und dann kriegt der halt auch solche Dinge da geschenkt und die kannst halt dann aber nicht nutzen, weil das ist halt kein normales NFC, sonst könnte ich ja sagen, hier diese ID, dann spiel das und das ab einfach, ne?
Mhm.
Aber den Trick finde ich ganz nett, um diesen Privacy-Mode reinzugehen, einfach nur sehr schnell drauf und wieder zurücknehmen.
Die Klopfmethode.
Damit dieses Gerät diesen Privacy-Mode nicht mehr schreiben kann, ne?
Das stimmt, das ist echt cool. Ja, nee, das war echt gut.
Mhm.
Auch cool, was sie da machen. Hirnehacken, hast du auch noch gesehen, ne?
Mhm. Hirnehacken habe ich auch gesehen, ja.
Ja, ist auch so ein bisschen ein Pflichtprogramm, ne? Wenn Linus da mal wieder erzählt.
Ja, es gibt dort eine wichtige Slide. Ansonsten ist...
Genau, ja, das fand ich auch gut. Aber lass uns vielleicht nicht spoilern.
Nee, wir spoilern nicht. Also ja, super. Schaut euch den Talk an.
Ja, kann man auch sehr gut gucken.
Ja.
Schön gemütlich, abends auf der Couch.
Genau. Ja. Genau, ich habe mir SMTP-Smuggling noch angeguckt. Der war ja sehr umstritten. War ja auch während dem Kongress war da so, ob man das nicht boykottieren soll.
Ja.
Ich persönlich fand ich habe mir den Talk trotzdem angeguckt, weil ich das Thema spannend fand. Und er hat das ein bisschen erklärt. Ich habe das Gefühl, dass es nicht hundertprozentig deren Schuld war. Also er hat gleich am Anfang gesagt, sorry. Also das Problem war, dass die Postfix, der Mail-Server Postfix, hat wohl sich echauffiert, dass 3 Tage vor Weihnachten die um die Ecke kamen und meinten, ja, wir haben hier eine riesengroße Sicherheitslücke, bitte fix die mal. Und es war aber seit Monaten bekannt. Also den Open-Source-Mail-Servern, die dort auch großflächig im Internet zur Verfügung stehen, hat man wohl nicht rechtzeitig Bescheid gesagt. Und da waren viele ziemlich pisst. Weil GMX und Web.de und so weiter, die hatten quasi Monate Zeit, das zu fixen, die Open-Source. Und da waren viele recht sauer. Und er hatte gemeint, sorry, das tut ihm extrem leid. Also er hat erstmal auch Entschuldigung gesagt. Und im Prinzip war das so, die haben mit so einem Zert zusammengearbeitet. Und dieses Zert hat wohl diese Leute alle mit reingeholt in ein Boot. Mhm. Und er meinte, er dachte, dass die Open-Source-Dinger ebenfalls mit im Boot sind.
Ah.
Er hat es aber auch nicht explizit überprüft. Aber er dachte, die haben da so viele Leute zusammengekramt. Er dachte, da sind natürlich auch die Mail, waren alle schon mit im Boot. Und die waren aber dann nicht in the loop. Und das hat man dann erst wirklich sehr, sehr spät gemerkt, dass die nicht dabei waren. Also ich fand zumindest, er hat sich da entschuldigt und das fand ich dann, okay, dann, ich würde ihm jetzt nicht kein böses, dass das jetzt irgendwie, dass da böse Absichten dahinter stecken, das glaube ich zumindest nicht. Oder hat er zumindest gut rübergebracht. Das ist auch ein kurzweiliger Talk.
Okay.
Wolltest du noch?
Nee, wollte
eine
sagen,
sarkastische Bemerkung machen.
Ich? Nein.
Okay. Genau, ansonsten fand ich den ganz kurzweilig. Hatten wir über SMTP-Smuggling gesprochen eigentlich in der Dezember-Folge?
Ich bin gar nicht mehr sicher.
Wir hatten es nämlich irgendwo, glaube ich, mal auf dem To-Do-Punkt. Ich bin mir unsicher, ob wir es da stehen hatten.
Aber wolltest du nur auf den Talk verweisen oder wolltest du kurz zusammenfassen?
Das wäre jetzt die Frage. Ne?
Ich gucke mal eben, ob das hier in unserem... Ich
glaube nicht.
Nee, ist nicht in den Shownotes drin.
Ja. Okay, es ist jetzt auch, glaube ich, nicht, also es ist im Prinzip, ich würde es mal so grob zusammenfassen, man schreibt eine E-Mail, in der aber 2 E-Mails drin sind und schickt ihm einen Mail-Server und der Mail-Server, es geht darum, dass das Ende einer Nachricht mit Zeilen Neuanfang und Leerzeichen signalisiert wird. Und da gibt es eben unterschiedliche Interpretationen von Windows, Linux und macOS. Mhm. Und in bestimmten Konfigurationen ist es eben denkbar, dass man eine gefälschte E-Mail, also die gefälschte E-Mail setzt man eben unten dran und dass der Mail-Server das dann nicht richtig interpretiert und dann einfach die nächste E-Mail einfach rausschickt, ohne dass eine Prüfung erfolgt, ob diese E-Mail überhaupt so verschickt werden darf. So würde ich es mal.
Oder die Prüfung auf die erste E-Mail macht, aber die zweite am Endeffekt rausgeht und dann.
Ohne eine weitere Prüfung. Und er konnte damit dann von, keine Ahnung, chef@microsoft.com quasi E-Mails verschicken, ne? Obwohl es normalerweise nicht ging.
Das ist eigentlich einfacher. Da kannst du einfach Password-Spraying machen.
Ja, genau.
Dann OAuth-Token nehmen und dann kannst du halt einfach tatsächlich von seiner E-Mail-Adresse aus verschicken. Da musst du nicht diesen Umweg durch Spoofing gehen.
Ja, das ist
auch. Dann kommt es auch vom Microsoft-Server, das ist viel plausibler dann.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich noch besser.
Ja.
Gut. Ich würde auch, also wenn du grätschst dazwischen, ich habe noch Security Nightmares gesehen, da habe ich mir jetzt auch, also das ist auch so ein Pflichtding, die gucken auch mal in die Glaskugel und gucken mal, was so geht.
Klassiker.
Genau. Dann habe ich Writing Secure Software.
Ja, habe ich auch gesehen. Ja.
Von Felix von Leitner. Er hat ja schon im Vorfeld, also ich fand es keinen guten Talk. Also kurz zusammengefasst, ich glaube, die grundlegende Philosophie teile ich, dass es darum geht, um Komplexität zu reduzieren und nicht dieses, wir packen irgendwie hier Antiviren und irgendwelchen Bullshit quasi da noch mit drauf. bin ich voll bei ihm. Aber sein Vergleich, den er so über den ganzen Vortrag zieht, er hat wohl seine eigene Blog-Software geschrieben und mit einem LDAP-Backend und so weiter. Und er vergleicht quasi diese Software mit Software von anderen Leuten. Und ich finde einfach, dass dieser Vergleich extrem hinkt. Also eine Software, die nur ich benutze und niemand anderes, dann kann ich die natürlich ganz anderen Security-Bedürfnissen, die unterliegen einem ganz anderen Security-Bedürfnissen und ich brauche nicht noch schauen, dass vielleicht auch Leute, die kein Informatikstudium absolviert haben, diese Software nutzen können. Das ist einfach ein komplett an. Also ich finde, der Vergleich hinkt einfach extrem. Und das ist aber ein, den er über den kompletten Vortrag durchzieht. So, guck mal, das habe ich gemacht und das haben andere Leute gemacht. Und den Vergleich finde ich, den fand ich ein bisschen lächerlich.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Der Vergleich hinkt, wenn man etwas Ähnliches hostet oder auch allgemein, wenn man was selber hostet, sind das gute Ideen auch natürlich, oder also ist ja auch nicht neu, Separierung und ein paar Layer noch einbauen und auch Thread-Modeling-mäßig ranzugehen.
Genau, so hat er so das, das waren die wichtigsten Punkte.
Angenommen, der Angreifer wäre in der Lage, meinen Webserver zu übernehmen. So, was könnte er dann machen, wenn er mit den Rechten vom Webserver läuft und dann halt Härtungen dagegen auszurollen. So von der Vorgehensweise echt gut, aber tatsächlich, ja, der Vergleich hinkt. Wie er daran geht, das kannst du an vielen anderen Stellen gar nicht machen, wenn du etwas Größeres betreibst, etwas mit mehr Funktionalität, was nicht nur ich blogge hier in HTML alleine. Einfach alleine, genau, das kannst du gar nicht, wenn du eine Software deployst, auf die andere Kunden zugreifen und sich einloggen, und du kannst ähnliche Methodiken vielleicht anwenden, aber in den Vergleichen macht das sich schon ein bisschen leicht.
Ja, sehe ich auch so. Dann hatte ich noch Fuzzing the TCP-IP-Stack. Und das war ein witziger Talk. Also der Speaker ist bekannt. Das ist Ilja van Sprudel. Und der hat eigentlich immer wieder relativ coole Talks. Wir hatten schon mal den letzten Talk, der mir immer noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist ja, ich weiß nicht, Mem. Jetzt habe ich es gerade nicht parat, es war klar. Ich sag meine Notizen drin, Memset, jetzt weiß ich, Memset, genau. Den fand ich auch richtig gut, wo er gezeigt hat, dass es richtig schwierig ist, wenn du ein Passwort zum Beispiel im Speicher hast, den wieder rauszulöschen. Also dann kann man ja sagen, ja, dann lösche halt die Variable. So einfach geht es nicht. Selbst wenn du Dinge überschreibst, kann es sein, dass ein Compiler sagt, oh, ich bin jetzt hier ein Optimierer und du überschreibst das, nutzt es danach nicht mehr. Deswegen lasse ich diese Sachen mal. Aha. Und dann steht das weiterhin. Und das hat er mit verschiedenen C++ und C++-Compilern gezeigt. Und es gibt wohl keine Anweisung, die auf allen Betriebssystemen mit allen Compilern funktioniert, sondern du musst dir dann für deine Plattform etwas überlegen, damit das funktioniert. Und das ist natürlich dann blöd, wenn du Software schreibst, die auf allen Systemen laufen sollen, dann musst du da 100.000 if-end-def drin haben, um zu sagen, bin ich jetzt auf der Plattform, dann löscht den Speicher doch so. Und genau, das fand ich einen sehr coolen Talk. Deswegen war ich auch ganz neugierig auf den Fuzzing the TCP-IP-Stack, und das ist auch ein Thema, was mich interessiert. Und hat er dann auch schon gemeint, so, ja, also er hat leider nichts. Irgendwie, er hat den Talk angemeldet, dachte, er hätte noch super viel Zeit, sich da vorzubereiten, und die hat er dann irgendwie nicht gehabt. Also er hat irgendwie nur einen halben Proof of Concept da gehabt. Aber ich fand es sehr gut, einfach zu sagen, so eigentlich ein TCP-IP-Stack ist eine komplexe State-Maschine, und das Problem ist, das lässt sich nicht so einfach fassen. Also weil du eben teilweise erstmal in bestimmte Zustände kommen musst, um dann etwas, um dann bestimmte Fälle zu überprüfen. Also schon allein, du musst bei TCP den Drei-Wege-Handshake vollziehen, und dann kannst du erst was anderes fassen, und vorher kommst du da nicht rein. Und wenn du irgendwelchen random Shit einfach hinschickst, dann kriegst du halt nie den Drei-Wege-Handshake zustande und fasst eigentlich bloß immer so nur einen ganz kleinen Teilaspekt der kompletten Software. Und genau, er hat da so ein paar Ansätze gezeigt, ein paar ältere Ansätze, die aber noch ganz gut funktionieren. Im Prinzip sein Proof of Concept war hier, guck mal, ich habe hier so einen eigenen TCP-IP-Stack, den ich mir, was war das, Pico-TCP, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was der geschrieben, weiß ich, habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Und mit dem hat er quasi mit einem anderen gesprochen, und um quasi dort einen kleinen Fuzzer zu bauen. Und genau, hat gemeint, ja, müsste man noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, weil es halt ja super wichtig ist, dass man so einen kritischen Teil des Betriebssystems gut untersucht. Also ich fand ihn trotzdem gut, ich finde trotzdem, der beschreibt das gut, was man machen muss, wo man eigentlich hin möchte, wie der Weg dahin geht, aber er hatte jetzt noch keine Sicherheitslücken vorzuweisen und nur ein Proof of Concept. Ja.
Okay.
Hast du noch?
Lass mich denken. U-Boot.
U-Boot, das ist doch dieser...
U-Boot, der Bootloader, ne?
Bootloader.
Der wird ja gerne mal gelöscht, ne?
Kann sein. Das habe ich schon...
Falsche Zeit,
schon...
falscher Ort. Da wird ja einfach der
Bootloader gelöscht. Das ist aber ne? Nation State Actors,
ja,
ne?
Ja,
das
ja,
ist
ja.
Hier nicht... Ne?
Nee, das ist wirklich... Du erkennst den Agenten auch daran. Der kommt einmal mit dem Vollbart, einmal glatt rasiert. Das, ja, stimme ich zu.
Genau.
Nein, es geht tatsächlich um ein U-Boot, ein Unterwasserboot.
Ah, ja. Pass auf.
Haben sich zwei Interessierte, haben sich einfach mal vorgenommen, ein U-Boot zu bauen und haben das dann gemacht.
War das dieses U-Boot, was in dieser
ja.
Vor der Bar steht? Ah ja.
Hm. Die haben es mitgebracht und man konnte es begutachten.
Ja.
Ja, cool. Cooler Talk, sehr unterhaltsam.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Sie schreiben, wie sie das machen und auch, wie sie das testen und ja. Was sie wieder geändert haben. Und da steckt tatsächlich ein bisschen Arbeit drin und es hat sich auch über ein paar Jahre gestreckt. Ja, ist auch so schön
kurzweilig.
Abends auf der Couch, ja. Kann man sich mal richtig schön, ja, ja, der war gut.
Nicht schlecht.
Ich habe immer Respekt, wenn Leute so ein Riesenprojekt angehen, du brauchst dafür halt auch irgendwie dann, ne, viel Material und eine Halle.
Geld und Zeit und Raum.
Und, genau,
ja.
Und Werkzeug, und, also
genau.
Maschinen.
Ja.
Es ist wirklich ein größeres Projekt und es ist einfach total befriedigend, mal zu sehen, dass Leute das mit so viel... Wie heißt das, wenn man dranbleibt, immer
Herzblut.
Über Jahre hinweg? Ja, auch Herzblut. Ich meine, ich suche eigentlich ein anderes Wort, aber
okay.
Ja, auch mit viel Herzblut. Ja, so verfolgen und realisieren und dann, ja, tatsächlich ein U-Boot bauen.
Ja. Geil.
Mhm.
Ich habe noch fast everything, everywhere, all at once gesehen. Ich fand den Talk nicht, also ich finde das Thema super spannend. Ich glaube auch, dass da extrem viel Inhalt drin war. Ich fand nicht, dass es ein guter Talk in dem Sinn war, dass man, also man muss schon extrem konzentriert dabei sein, um da was mitzunehmen. Also sie haben AFL++ vorgestellt. AFL ist ein sehr bekanntes Fuzzing-Programm, um eben diese Schwachstellen wie Memory Corruption und Ähnliches zu finden. Und AFL ist quasi so der de facto Standard, ist das American Fuzzy Lob. So heißt das, der Akronym, oder? American Fuzzy Lob.
Glaube ich.
Ey, wurscht.
Bin gerade nicht sicher, ja.
Und auf jeden Fall haben sie dann AFL++ vorgestellt und auch libAFL, was in Rust geschrieben ist.
Mhm.
Womit du dich halt auch so ein QEMU-Mode und kannst quasi auch irgendwie IoT-Geräte, wo du das, die Firmware irgendwie dir rausgesaugt hast, kannst du dann über QEMU quasi laufen lassen und dann huckst
cool.
Du dich quasi mit libAFL an allen beliebigen Stellen rein und kannst quasi den Input dann fassen. Das haben sie so gezeigt und das fand ich schon extrem cool. Also da, das ist auch genau, ich glaube AFL++ und libAFL ist genau das, was man jetzt eigentlich haben möchte. Besonders in Verbindung mit QEMU, wo du dann irgendwie, was weiß ich, ARM und sonstiges irgendwie da reinklemmen kannst und was fassen kannst, das fand ich schon, also super, wenn das interessiert, gucken. Man muss ein bisschen, also es ist nicht so didaktisch gut aufgebaut, formuliere es mal so. Aber trotzdem sehenswerter Talk.
Okay.
Mehr ist originell. Hast du noch was?
Ich glaube nicht, nee.
Ich habe noch Social Engineering, Geschichte, Wirkung und Maßnahme. Das ist auch ein kurzweiliger Talk, auch so ein bisschen die Geschichte und so. Da ist jetzt nichts Neues drin, aber ich fand trotzdem das Ganze mal so ein bisschen so aufzurollen. Das fand ich jetzt irgendwie ganz, ganz unterhaltsam. Ja. Also das kann man sich auch anschauen. Würde aber jetzt schon sagen, dass wir hatten ja auch mal eine eigene Folge, da haben wir das, glaube ich, auch ganz gut betrachtet. Ja. Und dann hatte ich noch, das hatten wir in der Dezember-Folge, hatten wir schon angekündigt, geteasert, dass auf dem 37C3 dieser Talk über die polnischen Züge kam. Breaking DRM in Polish Trains. Und den habe ich mir auch angeguckt. Und der ist natürlich auch großartig, die drei Leute, die das da gemacht haben, da mal zu sehen und dann, wie sie da vorgegangen sind und was sie da rausgefunden haben. Und den fand ich einfach super. Also das ist einfach großartig, wie so drei Nerds sich da hinsetzen und bis vor der Deadline fast noch nichts hatten. Also auch das,
ja.
Wie sie das beschreiben, fand ich einfach großartig. Und dann aber doch irgendwie geschafft haben, dass der Zug fährt und dann weitermachen durften und das jetzt quasi komplett reverse engineert haben. Und das fand ich super.
Ja. Mhm. Ja, die Geschichte ist auch einfach toll. Also es ist Wahnsinn. Gespannt, wie es da weitergeht.
Genau. Es gibt natürlich noch unfassbar viele andere Talks, die auch noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Chaos in der medizinischen Teleinfrastruktur, Adventures in Reverse Engineering, Broadcom, Network Interface Cards, Einführung in Smartphone, Malware, Forensik. Also ich fand, das war ein Kongress, wo auch viel also Security-relevante Sachen dabei waren.
Ja, das stimmt.
Rust Binary Analysis, Feature by Feature. Und dann hatte ich noch Amore, war auch irgendwie noch so ein Binary Talk. Also habe noch ganz viele auch auf meiner To-Do-Liste. Ich bin immer noch nicht fertig, die alle nachzugucken. Genau, also da findet man immer sehr guten, hochqualifizierten Content.
Mhm, das stimmt. Ja. Ja, schöner Kongress. Gut, dann machen wir damit die Januar-Episode zu.
Ja. Gut, soll ich mal draufklicken auf dieses Outro-Ding?
Klick mal drauf.
Genau, warte mal. Ich muss mal schauen, dass ich das nicht in the Loop gleich setze. Heiß. Gut, dann vielen Dank wieder fürs Hören. Wir verabschieden uns und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Hoffentlich im Februar.
Genau. Macht's gut.
Der ist kurz.
Tschüss.
Ciao.